Hello, hello, hello zur wahrscheinlich vorerst letzten Folge vor dem großen Summer Break, vor der Sommerpause, vor dem, keine Ahnung, was man das auf Französisch oder Spanisch sagt, das ist jetzt ein
Vacation.
Vacation. genau, jetzt kurz vor Sommerrückkehr, es war ja kurz Sommer, jetzt ist wieder Winter, aber Sommer kommt ja wieder, hoffentlich, nächste Woche. Wir haben nur 70 Grad draußen, was soll das? Es ist sehr seltsam. Egal, der Bitcoin-Kurs steht nicht so geil. $107,948 pro Bitcoin. Das ist so. Interessiert wahrscheinlich niemanden, aber ich sag's trotzdem. Und wir treffen uns hier, wie gesagt, zur kurzen Sommer-Precap. Das ist nicht die Recap, sondern die Precap.
Nicht schlecht. Ich merk schon, du bist halt on fire, was so
Wortspiele angeht. Ich trinke hier dieses koffeinhaltige Spaßgetränk, ohne Brand zu zeigen.
Aber
ja.
Geil. Aber ich glaube, als du den Kurs gesagt hast für Bitcoin, ich dachte, das wäre die gleiche Zahl wie letzte Woche. Vielleicht hat sich da nicht viel dran geändert.
Kann sein, ja.
So, vielleicht
hat Bitcoin ist der neue Stablecoin.
Ja. Ja. So, Willi, direkt zu den spannenden Themen. Du hast dich gerade in die tagesaktuellen Nachrichten eingelesen.
Ja.
Was ist es jetzt? Ist es jetzt das endgültige Ende der Bromance? Ist es jetzt America Party? Ist es nicht America Party? Ist der indische Inhaber der Partei? Ist es ein Problem für Trump? Ist es kein Problem? Was sagen die Insights?
Toll, wer ist der indische Inhaber der Partei?
Ich habe nur so Dings gesehen, so Reddit-Tweet-Gedöns, wo es darum geht, dass irgendein Republikaner jetzt die Republikaner jetzt quasi Musk angreifen, weil die irgendwie in so eine Registry geguckt haben von dieser Partei, die es potenziell gibt oder nicht gibt, I don't know, ob es überhaupt schon gibt. Und da ist dann irgendwie Vlajis Nujizni eingetragen.
Achso, das ist der CFO von Tesla.
Ach, guck mal, gut, dass du den Namen daran erkannt
hast. Nein, also ich hab diesen Post gesehen, okay, wo dann stand, angeblich Partei gegründet und ja, ja. Du brauchst, glaube ich, für eine Partei gegründet, brauchst du halt einen Treasurer, also jemand, der die quasi die Buchhaltung macht, mehr oder weniger. Mhm. Und das ist wohl der, also in diesem Post, aber ich glaube, der war fake, ehrlich gesagt. Aber,
ja, habe ich mir auch schon gedacht, ich fand's so witzig, weil die Republikaner sich dann so, also ich weiß nicht, ob die Rants darunter auch fake waren, I don't know. Aber es war zumindest ganz witzig, weil es dann so war, die Amerikaner können diesen Namen nicht mehr aussprechen. Wie soll diese Partei Amerikaner repräsentieren? So.
Ja. Wo fängt man da an? Nee, aber ich glaube tatsächlich, das ist ich glaube, das ist ernst. Also ich glaube, das wird durch, ich glaube, er zieht's durch. Ich glaube, er macht's. Elon Musk gründet eine neue Partei. Oder hat die schon gegründet? Ich weiß es nicht, man weiß es nicht. Mhm. Und ich glaube, damit ist auch klar, dass so die Hoffnung in die Republikaner, in Trump quasi jetzt wirklich den Staatshaushalt dann irgendwie hinzukriegen, dass das jetzt einfach durch diese Big Beautiful Bill nicht so, also dass das einfach jetzt das Thema durch ist, auch wenn quasi, und das ist, glaube ich, so ein bisschen noch diese Debatte, die noch so ein bisschen läuft, auch derjenigen, die sagen, wir supporten Trump weiterhin, die sagen natürlich, hey, wartet mal ganz kurz, das war jetzt so ein taktischer Move und dieses Defizit, was man jetzt da reinpumpt, das kriegt man aber über andere Wege wieder rein und das ist einkalkuliert. Ich glaube, für andere Leute, unter anderem Elon Musk, ist quasi das Zeichen für, okay, das wird nichts mehr. Das Thema Sparen können wir jetzt auch vergessen, es läuft weiter wie bisher und der einzige noch verbleibende Weg, wird sagen, man gründet eine Partei, die nicht Republikaner oder Demokraten sind, damit löst man dann den Staatshaushalt irgendwann mal nachhaltig. So, das ist, glaube ich, so der Move. Und damit ist, glaube ich, Trump und Elon, das war's, die werden nie wieder Best Friends.
Genau, das dachte ich auch. Nach dem letzten Beef dachte ich vielleicht noch so, okay, vielleicht sind das wirklich so, also, es ist ja alles so, man weiß ja nicht, was jetzt ein bisschen Verschwörungstheorie ist, was nicht. Das sind ja, also, wenn dann harmlose, will ich jetzt sagen, aber so dieses, dass man ja Trump auch vorwirft, so dieses Pump-and-Dump-Ding so ein bisschen so, ne? Also nach dem Motto, hey, ich mach doch alle reicher, naja, aber das sind halt dann irgendwie Zweifel, die vorher wissen, wann welche Tariffs announced werden und komisch, dass dann irgendwie immer Aktien gekauft werden, verkauft werden, bla bla bla. So ein Kram, dass man irgendwie letztes Mal hat man das ja auch so ein bisschen ihm vorgeworfen, dann eben mit Musk, dass das nur so ein kleiner Stunt ist, um irgendwie abzulenken von, was man ja deswegen will ich sagen, ist jetzt gar nicht die große Verschwörungstheorie, sondern das wirft man ja Politik häufig vor, nach dem Motto, wenn ihr sowas inszeniert, dann lenkt ihr eigentlich nur davon ab, dass ihr gerade irgendwelche Gesetze durchbringen wollt, siehe Fußball-WM und keine Ahnung was, wenn man da halt hinguckt, dass dann irgendwie manchmal Sachen durchgewunken werden, die vielleicht sonst mehr Aufmerksamkeit bekommen würden. Dann hat sie sich ja relativ schnell, also zumindest online, was wir sehen, irgendwie wieder ein bisschen vertragen. Dann war es ja so, ja, das war alles nicht so gemeint. Die Epstein-Tweets wurden gelöscht und so. Und jetzt ist jetzt wieder Kampfansage. Und ich glaube, es wäre zu einfach zu sagen, das liegt nur daran, was jetzt Trump gepostet hat, nach dem Motto, Elon wusste die ganze Zeit, dass wir den EV-Tags, die EV-Dingsbums kappen wollen. Da hat es ihn nie gestört. Und jetzt auf einmal dreht er hier durch deswegen und so weiter und so fort. Und es fühlt sich, also das ist, was ich ja immer schon seit jetzt, glaube ich, 2 Jahren zu diesem ganzen Themen irgendwie meine. Ich finde es halt einfach, was mich so irritiert, um es so zu sagen, ist, dass wir diesen Sandkastenkampf, der ist gerade quasi also offensichtlich ist, weil wir das offen sehen sozusagen, das fühlt sich an, als würden sich quasi 14-Jährige immer streiten und mit Memes bombardieren und so weiter und so fort. Wohin dahinter wahrscheinlich auch irgendwas Substanzielles passiert. So, ne? Also es wird nicht nur das sein, was wir quasi sehen, aber das, was wir sehen, das denke ich immer so, yo, wo sind wir angekommen, dass das quasi das ist, was wir gerade von Politik mitbekommen. Also wir als Öffentlichkeit, die jetzt nicht jeden Tag in die einzelnen News der amerikanischen Dings reinschaut. Und das finde ich wieder so, wo man denkt, das ist jetzt wieder ein neues, kleines Battlefield.
Ja, ich glaube aber, ich bin mal gespannt, ob das jetzt noch weitergeht, also ob da jetzt noch mehr kommt. Also Trump hat ja seinen Senf dazugegeben. So, wie du gesagt, ich mach das jetzt. Es wäre, glaube ich, wünschenswert, wenn man sich jetzt auf andere Dinge konzentriert so, und nicht da jetzt irgendwie so ein Twitter-War veranstaltet. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Thema dann durch ist. Also was wird da noch passieren? Also außer es provoziert natürlich einer. Und heute gab es, glaube ich, nochmal dieses Thema Epstein-Files, kam nochmal auf, wo Eden nochmal so reingepikst hat. Wie kann das sein, dass die Liste auf einmal nicht existiert? Yeah. Und da bin ich auch gespannt. Ich kann sein, dass das sowas nochmal zur Eskalation führt und dann natürlich auch zur Publicity für alle Beteiligten.
Da bin ich auch gespannt, was aus dieser Nummer jetzt wird, ob das einfach nur so ein Red Herring ist, der nachher quasi einfach der, wo einfach auch nachher nichts existiert sozusagen. Also wo nachher einfach quasi, das war von Anfang an im Wahlkampf nur ein Ding, um irgendwie sich gegenseitig zu bashen sozusagen. Und jetzt die Frage, ob da irgendwann mal irgendwas Sinnvolles ans Tageslicht kommt. Mein Gefühl sagt, wenn es da jetzt irgendwas wirklich Spannendes gäbe und es existiert sozusagen, dann hätten wir das wahrscheinlich mittlerweile vielleicht in irgendeiner Form gesehen. Vielleicht aber auch nicht. Also das ist jetzt nur ein Take, das ist jetzt nicht, ich bin mir sicher, sondern es ist eher es ist irgendwie, man redet so lange drumrum und irgendwie, keine Ahnung, und was es dann nachher auch auslösen wird, also ich finde, wir sind ja in einer Zeit, wenn es um so auch die amerikanische Politik und so geht, man hat das Gefühl, es kann gerade vorgeworfen werden, was will. Es gibt dann den Move raus, indem man einfach irgendwas anderes vorschiebt und dann ist es halt irgendwie, das sind die Fake News, das ist irgendwie, und am Ende weiß keiner, was er glauben soll, und ich erwarte nicht davon den großen Bada Boom, Bada Bang, so.
Ja, das war jetzt auch bei, also, du merkst halt auch, es gibt keine, sozusagen, man hätte ja meinen können, okay, die Republikaner, die haben gerade alle wichtigen Entscheidungsgremien quasi in der Mehrheit. Und du merkst halt jetzt an diesem letzten Gesetz, dass du halt merkst, okay, da sind doch so viele Kompromisse und so viele Dinger drin, wo du halt merkst, okay, es beherrscht halt keine einstimmige Meinung in dem Sektor, ne? Und gerade bei kontroverseren Themen, wo du sagst, ne, man könnte sagen, ne, die Republikaner würden doch mit der ganzen Macht quasi einfach sagen, wir sind, haben die Mehrheit, lass uns dafür durchwinken, dann merkst du halt auch so, nee, das ist halt nicht der Fall. Und deswegen, ich kann mir auch vorstellen,
Ich würde nur sagen, das hat man ja auch gemerkt, dass dann eben doch die Gerichte manche Executive Orders dann gekippt haben und so. Also dieses, wo man am Anfang so befürchtet hat, naja, jetzt kann ja nichts mehr stoppen, so eine nicht regulierte Demokratie ist es dann eben doch noch nicht sozusagen. Auch wenn, ne, so Richter immer wieder dann auch ein bisschen diskreditiert wurden und so weiter. Das, was quasi ja versucht wurde mit diesen Executive Orders, wird dann ja doch irgendwann, ein paar Monate später, dann doch nochmal auf den Prüfstand gestellt und dann kommen eben Sachen raus, die halt eben auch nicht okay waren. So, und dann ist das eben so.
Ja, und das bei vielen von diesen Orders ist halt, die sind halt nur temporär irgendwie spannend.
Mhm.
Und da musste trotzdem der Senat dann das Ganze in Gesetze kippen. Und das ist halt genau der Punkt, wo du halt merkst, okay, also wenn's, ich sag mal, im Kollektiv dran gelegen wäre, halt bestimmte Dinge strukturell zu ändern, wie eben das ganze Staatshaushalt jetzt in den Griff zu kriegen, mhm. dann merkst du, nee, sind dann nicht bereit dazu. Also, und da merkst du halt, okay, da hilft ja auch die Mehrheit im Zweifel nicht, sondern da ist halt so, das Eigeninteresse schlägt halt dann das Kollektivinteresse in so Entscheidungen. Und da merkst du, okay, das also selbst trotz Mehrheit kriegst du es halt nicht einmal eben so durchgewunken. Da merkst du, wie schwierig oder fast eigentlich unmöglich es wahrscheinlich ist, auch aus dieser Spirale wieder rauszukommen. Obwohl man weiß, es wäre logisch gesehen smart, eben zu sagen, wir müssen ein bisschen sparen so und müssen das irgendwie. Aber in der Theorie ist das, klingt das auch easy so, ja klar, alle stimmen dem zu, aber in der Praxis, wenn es dann hart auf hart kommt und du sagst, ja, wo sparen wir jetzt, merkst du halt, okay,
naja.
No. Einfach no.
Ja, richtig. Und genau, und dann merkt man ja eben auch, finde ich, noch zwei Punkte. Wir haben letztes Mal, glaube ich, auf Podcast darüber ein bisschen gesprochen, hier mit dem Doge-Ding, dass es dann eben auch nicht so effizient war oder dass es nicht so viel gebracht hat, wie man vielleicht sich erhofft hat, so ein bisschen erstmal, und dass es dann eben Stimmen aus dem Team gab, die gesagt haben, naja, eigentlich haben wir festgestellt, die arbeiten eigentlich ganz okay. So, also es ist nicht so, als müsste man da alles einreißen und als würden die alle super viel Geld verschwenden im Zweifel. Plus, dass man jetzt ja auch gerade so ein bisschen merkt, ja gut, manche Dinge sind den Menschen im Zweifel auch ein bisschen am Herzen, so mit USAID und so, das ist klar, ne, man kann das quasi auf finanzieller Ebene quasi einfach argumentieren und sagen, wir müssen da irgendwie Geld sparen, aber es scheint von dem, was man aus den Bevölkerung quasi so mitbekommt, ja schon ein großes Anliegen zu sein, dass das jetzt zum Beispiel vielleicht nicht das Ding ist, wo man rangeht, vielleicht muss man dann eben genauer gucken, wo gehen wir ran und vielleicht war es da, also oder ist es oder war es, keine Ahnung, da so ein bisschen blauäugig zu denken, ja wir können einfach jetzt alles, was wir glauben, quasi was nicht sinnvoll ist, zu kappen. Vielleicht ist das einfach das Zeichen für, okay, vielleicht war das ein bisschen schnell oder muss man das irgendwie nochmal genauer aushandeln und gucken, wo können wir wirklich Geld sparen, bevor wir dann da irgendwas einreißen, danach aber dann wieder das Gleiche aufbauen und das kostet nachher mehr Geld, das ganze Land, so im Zweifel, wenn jetzt bei den Midterms irgendwas rauskommt oder wenn jetzt, ne, wie auch immer was passiert, wenn man auf einmal merkt, ja, wir rudern jetzt wieder zurück, hat man nachher mehr Geld ausgegeben, als man irgendwie gespart hat, wenn es um die Kleinigkeiten sozusagen geht, wenn man an das Große gar nicht rankommt. So.
Also, das wäre eine Interpretation. Ich hätte noch eine andere reingeworfen, die ein bisschen düsterer ist. Ich glaube, wenn man sich so mal vor Augen führt, wie viel Geld quasi das wirklich ist, was da in, also das kannst du die USA nehmen, kannst eigentlich jedes Land nehmen, wie viel Geld quasi umgelagert wird von, ich nehme Steuern ein und dann packe ich es irgendwo hin, dann kommt man an so einen Punkt, wo man, wenn man das mal so durchrechnet, einfach merkt so, okay, das ist extrem viel Geld einfach. Also es ist extrem viele Euros. Und wenn man sich dann die Frage stellt, was wird denn damit quasi finanziert, da merkst du halt oft, das sind dann so Themen, wo du sagst, okay, entweder ist es ein Dauerposten, sowas wie zum Beispiel Rente oder so. Mhm. Genau. Okay, klar. Und dann kannst du es auch noch logisch irgendwie herleiten, dass du sagst, okay, das wächst halt mit der Zeit, weil eben die Anzahl der in Rente sich befindenden Menschen mehr wird. Mhm. Aber in vielen anderen Bereichen merkst du, dass so eine extreme Inflation quasi in diesen Bereichen. Mhm. Du willst irgendeinen guten Zweck, den du versuchst zu supporten. Und wenn du dann mal merkst, so, eigentlich willst du ein Problem lösen, aber das Geld, was du immer Jahr für Jahr hast, wird immer mehr, das Budget wird gewächst und das Problem verschwindet nicht, dann, ich glaube, das sind so Momente, wo du halt merkst, okay, irgendwie passt das nicht, irgendwie kann das nicht sein. Und ich glaube, die andere Interpretation wäre halt zu sagen, naja, eben so Themen wie USAID oder halt eben halt auch Doge, da hängen so viele Leute quasi, nicht mal auf eine illegale Art und Weise, aber da hängst du so viel mit drin, so viele Nutznießer von eben diesen Geldflüssen. Und das ist so quasi verwoben mit auch den Menschen, die dann halt auch eben im Senat sitzen und sagen, hey, das sind eben die Leute aus meinem Bundesstaat, die, da denen ich das
sonst bekämpfe oder sonst irgendwas lange und so, ne?
Genau. Oder die sind halt dann böse auf mich, das sind ja meine Nachbarn. Das ist ein bisschen dieses Prinzip so für meine Liebsten, in Anführungszeichen, alles. Auch wenn quasi das gesamte Konstrukt damit kippt. Aber bis zum letzten Moment, so lange es noch funktioniert, ziehe ich alles raus, was ich rausziehen kann. Und ich glaube, das ist eben das, wenn du quasi auf individueller Ebene, kannst das ja noch argumentieren und sagen, naja, jeder für sich, ne, so und für seine Liebsten. Und das ist auch irgendwie legitim und auch die richtige vielleicht Entscheidung. Aber wenn das halt dann für alle anderen damit quasi zerbricht, dass der Traum quasi vom stabilen Geld oder was auch immer, dann merkst du, wie du diese zwei Ebenen nicht übereinander bringen kannst. Und damit hast du halt, und das ist halt das Absurde, gerade in einer funktionierenden Demokratie wirst du dann halt quasi nicht zu einem übereinstimmenden Ergebnis kommen und sagen, okay, wir opfern quasi unsere Liebsten und uns selbst für das Ganze. Und das scheint einfach nicht zu funktionieren. Und böse Zungen könnten natürlich auch sagen, naja, da fließen halt auch Gelder, die nicht fließen sollten. Aber und man weiß es auch, aber man kommt nicht dagegen an, quasi diesen Geldfluss zu stoppen, weil da einfach genug Leute davon profitieren und genug Leute, die dann auch irgendwie mit drin hängen. Und
Ja, genau. Ich frage mich halt immer, da haben wir ja im Wahlkampf auch lange drüber gesprochen, ob es einfach wirklich total naiv oder ob es zu naiv und unrealistisch ist, quasi zu denken, es muss ja nicht die beiden Extreme geben, zu sagen, entweder wir blähen diese Dinge immer quasi immer weiter auf oder wir cutten sie quasi komplett, sondern dass man irgendwie da mit sinnvollen Reformen sozusagen dran geht, was natürlich komplizierter ist, was natürlich länger dauert, was anstrengender ist, was komplizierter ist, ne, wo man dann abwägen muss als Land Amerika, können wir uns das leisten? So, jetzt war ja, also würde ich jetzt sagen, der Ansatz war eher, wir wollen, können uns das nicht, also aus der republikanischen Sicht, wir wollen, können uns das nicht leisten, das jetzt langsam umzubauen, sondern wir wollen da jetzt einen Cut setzen, wir wollen das erstmal alles, erstmal kappen wir die Dinge und dann gucken wir, wenn jemand schreit, was sinnvoll ist, vielleicht dann doch nochmal aufzunehmen wieder und so, so ein bisschen dieses Prinzip. Und ja, jetzt ist halt eben die Frage, ob das jetzt quasi schon gescheitert ist durch die Big Beautiful Bill oder nicht, oder ob man diesem Prozess eben jetzt noch ein bisschen Zeit geben muss, um mal zu gucken, was dann, wie sinnvoll, unsinnvoll sozusagen das war, oder ob man sagt, okay, vielleicht wird gerade auch schon so ein bisschen eingelenkt und geguckt, okay, naja gut, irgendwie merken wir, dadurch, dass wir den Leuten so auf die Füße treten, egal ob das jetzt, ne, ob wir das jetzt gut finden, nicht gut finden, whatever, wir müssen da einen anderen Ton anschlagen, wir müssen da irgendwie andere Wege gehen, weil wir müssen dann eben diese Senatoren oder diese, die anderen, die, wen auch immer, irgendwie zufriedenstellen, weil sonst kriegen wir denen Stimmen nicht. Das heißt, wir müssen irgendwie Dinge anbieten. Und dann ist jetzt die Frage, was wird angeboten? Sind es dann einfach irgendwelche, wir blähen es noch mehr auf oder an der anderen Stelle blähen wir auf und dann bringt es irgendwie gar nichts? Oder kann man eben Dinge verargumentieren und sagen, hey, pass auf, gib uns das, dafür kriegst du vielleicht in Zukunft das, und man geht wie so Art, ja, so Deals ein, die jetzt so shady klingen, aber das meine ich gar nicht so, sondern dass man einfach so Kompromisse irgendwie findet für dieses Senken des Schuldenberges, so, weil der bleibt halt erstmal gerade da.
Also ich glaube, laut quasi Trump-Regierung ist quasi immer noch alles nach Plan und ist quasi, es war angeblich im Plan auch zu sagen, wir gehen halt erstmal Schuldenberg rauf, damit wir halt navigieren können und manövrieren können, um dann quasi den Rest noch mit umzusetzen, der dann quasi alles wieder in Lot bringt. Und dazu gehören halt, ne, wie damals irgendwie so gesprochen halt, ne, Zinssenkung mit Zöllen plus
der Dreischritt quasi.
Und jetzt ist halt, also die, insofern, also grundsätzlich ist das ja auch noch, also ist die Story intakt, abgesehen halt davon, dass jetzt eben die Effekte, die aus allen drei Bereichen kommen müssen, jetzt nochmal Schippe drauf, also nochmal verbessert werden müssen, wo du sagst zum Beispiel, es gab irgendwie diese 3-3-3-Nummer, also so 3% Inflation, 3% Wachstum bei 3% Zinsen oder irgendwie sowas. Ne? Also so, wenn das erreicht wird, dann kann man das über so und so viele Jahre quasi in den Griff bekommen. Und außer 3-3-3 ist jetzt vielleicht irgendwie eher so eine 1% Zinsen bei, weiß ich nicht, 1% Inflation und 7% Wirtschaftswachstum oder so. Also das Beispiel ist nicht akkurat, aber so vom Prinzip her muss alles quasi jetzt nochmal. Genau, und dann klingt es auf der einen Seite nicht mehr nur so schön 3-3-3, sondern das ist eher so, okay, du musst jetzt 7% Wirtschaftswachstum jetzt rausballern. Und das ist nicht so einfach, mal eben das so zu erzwingen, sondern da musst du halt eben auch viele Reformen durchführen, die halt sagen, okay, wir erlauben jetzt eben, dass halt die Wirtschaft machen kann, was sie machen am besten macht, nämlich Dinge produzieren, Dienstleistungen anbieten. Und das wird halt, ist halt unrealistisch, wenn du dann halt nicht irgendwie gerade technologische Wende vor dir hast, die irgendwie dann auf einmal noch mal so einen Boom bringt. Und das sind halt viele Unbekannten, die das halt jetzt einfach nur unrealistischer machen als vorher. Und
vorher war es ja auch schon schwer. Also, ne, vorher war es ja auch immer schon, wir setzen uns auf die Karte und es wird schwierig und da bin ich mal gespannt. Ich glaube, das Problem, was noch so ein bisschen mitschickt, ist halt, aus meiner Sicht, sie würden halt niemals zugeben, wenn es nicht nach Plan laufen würde. So,
natürlich
also,
nicht, ne?
Das ist so, genau, das ist so das, deswegen kann man einfach glaube ich, einfach wie die ganze Zeit schon wenig darauf geben, was quasi nach außen kommuniziert wird, sondern muss sich halt dann eben die Zahlen angucken nach einer gewissen Zeit. Ja. So. Und genau, ich glaube, durch diese Big Beautiful Bill ist dann eben so mit das erste Mal aus meiner Sicht jetzt so in die Öffentlichkeit gelangt oder auch dann eben kommuniziert worden, naja, es klappt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Weil ich meine, in einem Wahlkampf das nicht gehört zu haben, dass sie da kommunizieren, wir müssen erstmal ordentlich Schulden quasi machen. Das haben sie quasi nicht gemacht, deswegen, das wird ihnen jetzt ja auch um die Ohren gehauen sozusagen, ne? Ja, weil man sagt, okay, irgendwie kriegt ihr es jetzt doch nicht hin, ihr habt es euch so einfach vorgestellt am Anfang und jetzt passiert das. Jetzt musst du wieder gucken, was passiert jetzt in 2, 3 Monaten, 4 Monaten, 5 Monaten so. Ich glaube, Ende des Jahres ist einfach ein spannender Stichtag, um mal zu sagen, okay, jetzt ist es ein Jahr, da kann man schon mal so ein bisschen gucken, was passiert ist. Ja. Es ist quasi nur Chaos und wir schlagen irgendwelche Äste links und rechts ab und meinen Geld zu sparen, aber nach einem Jahr sehen wir sparen eigentlich kein Geld. Also, ne, ist jetzt ein Szenario, ich will es jetzt gar nicht vorhersagen, aber ne, man stellt fest, die Wirtschaft profitiert irgendwie nicht davon, weil durch die Zölle irgendwie doch alles teurer wurde, weil keiner so richtig weiß, worauf er sich verlassen konnte. Apple und Co., die großen Tech-Dinger, sind irgendwie skeptisch, weil sie merken, ja, irgendwie kriegen wir nichts davon. Oder man sieht eben, ey, irgendwie hat das funktioniert. Und wenn man nachher vielleicht sich gar nicht richtig erklären kann, warum, weil es irgendwie so viele verrückte Wege gab. Aber ich glaube, das ist das Positive daran. Es lässt sich nachher relativ gut an Zahlen messen, weil daran muss es sich messen lassen. Es geht eigentlich dann immer nur um diese, was du ja auch mal ein paar Mal gesagt hast, Staatsverschuldung und Co. Wenn man sich die Zahlen dann nachher anguckt, dann kann man irgendwie ein Urteil fällen, wenn nicht auch Amerika brennt. Vielleicht ist es dann, also weil ich gerade überlege, es ist vielleicht nicht nur ein Zahlending, weil wenn man natürlich am Ende des Jahres sich hinstellt und sagt, hey cool, guck mal, unser 1-7-3-Plan ist jetzt aufgegangen sozusagen, aber das Volk ist so unzufrieden, dass sie quasi alles niederbrennen sozusagen, ist das natürlich auch nicht die Lösung. Also dann kannst du nachher noch nur so sehr sagen, wir waren auf dem richtigen Weg, aber irgendwie musst du das Volk ja mitnehmen. So, das ist dann wahrscheinlich noch ein Problem.
Ja, das Spannende ist halt, finde ich, relativ gesehen hast du mit Amerika immer noch, wie soll ich sagen, den stärksten wirtschaftlichen Player. Das heißt, und deswegen bin ich da so interessiert daran, auch zu gucken, ob das nicht aufgeht oder nicht und wie da die Zahlen sind. Weil im Grunde genommen muss man sich vor Augen führen, die größte Wirtschaftsleistung der Welt und davon profitieren quasi alle zu gewissen, also zu unterschiedlichen Graden, aber im Grunde genommen, wenn du jetzt mal, ne, so, wenn du zum Beispiel guckst, was hast du so quasi in deinem Zimmer, was sind das für Güter und Dienstleistungen und
ne? Lass uns nicht drüber reden, ist peinlich, ja.
So, und bedeutet quasi so die, wenn die ganze Welt, wenn es der ganzen Welt nicht gut geht, dann hast du immer das letzte, das Argument ist so nach dem Motto, wer fällt denn als letztes? So, wenn alle fallen, wer fällt als letztes? Und da ist halt Amerika immer noch in einer sehr komfortablen Position, trotz eben hoher Verschuldung, aber relativ gesehen geht es halt anderen relativ gesehen schlechter oder die haben halt auch einen weniger langen Atem in gewissen Szenarien. Deswegen ist es halt spannend zu gucken, ob die das jetzt umdrehen können, das Schiff. Wenn nämlich ja, dann wäre es ein interessantes quasi, wie soll ich sagen, interessanter Blueprint. Ne? Ja. Genau, für alle anderen. Und dann ist halt die Frage, was macht das denn? Das könnte halt super, also wenn man es ganz positiv interpretieren möchte, könnte man sagen, wenn die es nicht hinkriegen, dann gucken andere und sagen, oh shit, das funktioniert ja wirklich. Mhm. Ähnlich wie dabei bei Argentinien vor einem Jahr gesagt hat, oh Gott, was machen die denn da? Und alle haben gesagt, oh, die werden massiv scheitern und jetzt die letzten Zahlen zeigen, hey, Argentinien läuft. Ähnlich könnte es hier sein, nur dass es eben halt mehr Influence hat, also mehr Einfluss hat auf andere Staaten, die dann sagen, okay, anscheinend funktioniert das und das ist der Weg quasi zur Entschuldung, so wie auch immer man das nehmen möchte. Und wie gesagt, wenn die es nicht hinkriegen, dann kann man sich leider nicht hinsetzen und sagen, haha, euch geht's schlecht, sondern man ist, okay, verdammt, wenn die fallen, fallen wir wahrscheinlich vor denen. Und dann ist halt die Frage, okay, freut man sich zusammen oder geht man zusammen quasi shoppen zusammen in den Abgrund, was schlimmer klingt, als es faktisch ist.
Aber nur so. Ja, nee,
das,
klar. Aber
das vergisst man halt oft, dass es halt so zusammenhängt, quasi alles verwoben ist, dass man halt nicht ohne oder auch nicht mit, also nicht, also man kann nicht quasi alleine glücklich werden, sondern muss im Kollektiv quasi zusammen es schaffen.
Das klingt, genau Globalisierung quasi mit sich gebracht hat, sozusagen. Ne? Genau. Das sind ja eben diese Vor- und Nachteile, die wir selber wahrscheinlich im Englischunterricht noch diskutiert haben, wenn ich mich richtig erinnere. So, ne?
Dass man dann eben
genau darüber ja gesprochen hat. Und genau, deswegen, ich bin einfach wirklich, genau, ich bin gespannt, eben nochmal auch um diesen Faktor, was sagen dann die Menschen sozusagen nach 2 Jahren? Also dieses, da haben wir ja auch ganz häufig in der deutschen Wahlperiode drüber gesprochen, so diese ganzen AfD-Gedöns und so, dass du, oder der letzten Regierung quasi, dass da ja im Zweifel auch gute Punkte dabei waren sozusagen, aber die Kommunikation einfach miese Brise war. So, und das hat für diese große Unzufriedenheit gestimmt und so, und da hat irgendwie keiner gesprochen die ganze Zeit, weil hinter den Kulissen waren nämlich Sachen und nachher irgendwie Beef und whatever. Und das Volk wurde quasi nicht mitgenommen. So, und ich glaube, das war so ein bisschen das Learning für Deutschland hoffentlich jetzt so ein bisschen. Kann man sagen, ob das jetzt alles schon so sich geändert hat oder nicht. Keine Ahnung, will ich jetzt noch nicht kein Urteil drüber fällen. Aber das ist jetzt eben die Frage, ob das Trump in Amerika sozusagen gelingt, dass selbst, also dass, wenn das Szenario eintritt, die Zahlen funktionieren sozusagen, dass dann auch die Leute trotzdem zufrieden sind. Weil es gibt ja trotzdem das Szenario zu sagen, dass sie objektiv sozusagen, könnte es den Leuten besser gehen. Aber weil ja dann doch Stimmung nicht nur beeinflusst wird durch, ich habe jetzt vielleicht 200 Euro mehr auf dem Konto, auch wenn wir sagen, ne, es ist ein großer Punkt. Natürlich ist es ein wichtiger Faktor für Menschen oft, auch bei Wahlen. Aber wenn du quasi einen gefühlten quasi Abbau von Lebensstandard quasi bekommen hast, weil du dich einfach unsicherer fühlst, unzufriedener, weil, keine Ahnung, ne, angenommen, wir gehen diese Storyline mit, ne, wenn die ganze Zeit dir gesagt wird, die Migranten sind alle ganz schlimm und essen eating cats and dogs und vergewaltigen die Frauen und so weiter, dann kannst du ja nachher immer noch viel Geld haben, aber du willst nicht mehr in diesem Land wohnen, weil du dich so unsicher fühlst, weil dir die ganze Zeit gesagt wird, die Menschen sind schlecht und sind böse und so weiter und so fort. So, deswegen bin ich mal gespannt, ob sie das quasi getwistet kriegen, zu sagen, hey, wir kriegen nicht nur die Zahlen in den Griff, sondern wir kriegen dieses Land auch in irgendeiner Form vereint, so, ne, wir haben es ja gesagt, die Demokraten werden Trump niemals lieben, egal was passiert, so, aber dass sie zumindest nicht alles anzünden, so, also, ne, das ist also jetzt in Extremen gesprochen, sozusagen.
Ja. Das ist zum Beispiel sowas, wo ich mich tatsächlich wirklich, also auch in Deutschland und insgesamt einfach frage, wie viel Spaltung oder wie viel tatsächlich da ist versus wie viel einfach so die Medien, also die Nachrichtenzyklen quasi auch spielen. Das ist was du auch mal gesagt hast, so nach dem Motto, ja, man hört immer in Nachrichten, alles ist so schlimm, und wenn man dann so im Alltag mal selber schaut, so wie fühle ich mich im Alltag, ist es weniger schlimm. Und das frage ich mich zum Beispiel insbesondere halt jetzt gerade in den USA, wo halt oft auch, ne, dieses Polare, ne, entweder bist du das oder das, und also das Bipolare quasi, das sind diese zwei Seiten, aber inwiefern das jetzt wirklich zum Alltags gefühlten, wahrgenommenen Problem führt. Ich kann es mir vorstellen, also auf einer Seite habe ich das mal gehört, dass es tatsächlich so ist, dass halt, wenn du, weiß ich, in einer republikanischen Familie aufwächst, dann demokratischen, dann ist es für dich so quasi, kannst du keinen Republikaner heiraten oder andersrum. Also das ist so.
So religious-mäßig quasi schon.
Ja, genau. Und das ist, gibt es bestimmt. Auf der anderen Seite in so Metropolregionen oder so, wo man sagt, ist das wirklich so extrem, oder ist es halt eben halt auch einfach eine, wie oft eine kleine Masse von Menschen, die halt sehr laut ist. Und das ist das, was ich mich tatsächlich frage, wie nah ist man an so einer bürgerkriegsähnlichen Spaltung versus wie sehr guckt man dann doch auf sein eigenes Portemonnaie und sagt, ja, ist eigentlich alles gut, ich fühle mich sicher, ich habe mehr Geld in der Tasche, alles läuft so, ich habe einen guten Ausblick auf die Zukunft, ich kann mir ein Haus leisten, alles fein, so.
Ja, ich finde diese Proteste, ne, die ja scheinbar irgendwie mit die größten Proteste jemals quasi waren, sozusagen, sind so ein Anzeichen für, naja, irgendwie tut sich da was, aber die sind jetzt ja auch wieder ein bisschen abgeebbt, ne? Dann ist immer die Frage, ist es dieses punktuelle Aufschrei-Ding oder ist es dann nicht was sich jetzt länger quasi zieht? Es ist einfach total schwer zu beurteilen, finde ich, von hier, weil du siehst halt eben nur die Social-Media-Clips. Du siehst dann, keine Ahnung, bei irgendeinem Konzert hat jemand ein MAGA-Hat auf und dann wird der vom Sänger angeschrien und wird gesagt, zieh die Kappe aus. So. Ja, passiert das jetzt auf jedem Konzert? Ist es so, dass wirklich in Amerika die Republikaner alle mit einer roten Mütze rumlaufen? Ist es eine Sekte quasi? Ist es nicht so? Ja. Hat also, ne? Ich glaube, das ist schon, also es ist für uns einfach schwierig, sich da auch reinzusetzen, weil es einfach doch noch eine andere Kultur ist mit, ich habe meine Amerika-Flagge vor der Tür hängen, ich habe an meinem Pickup-Truck sind die Sticker drauf, wen ich wähle und so, das hast du ja hier weniger und gar nicht, würde ich jetzt fast sagen.
In Deutschland sagst du nur, wen du nicht wählst.
Ja, genau. Genau, so. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass diese Sichtbarkeit für diese wahrgenommene Spaltung so ein bisschen sorgt, ne? Dass man halt dann so sagt, okay, dadurch, dass wir diesen, also wir Amerikaner jetzt gesprochen, diesen Patriotismus generell mehr leben, machen wir ihn mehr sichtbar und dadurch ist die Spaltung sichtbarer. So, wenn jetzt ne, diese Bilder vom 4. Juli, Independence Day so ein bisschen kursierten mit umgekehrten Amerika-Flaggen und so, wo man denkt so, ja, okay, dadurch erzeugst du natürlich die Spaltung. Also, ne, dadurch wird diese Spaltung quasi sichtbar, wo wir hier das nicht sehen, außer wir gehen an einem Kleingärtnerverein vorbei und gucken, wie viele Deutschlandfahnen da hängen oder so. Also sonst kriegen wir das ja quasi nicht so richtig mit oder sehen die Sonntagsfragenergebnisse. So sonst erleben wir diese Spaltung, würde ich jetzt sagen, sehr wenig in unserem Alltag. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie da ein bisschen größer ist schon. Aber das ist nur Theorie.
Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube so, aber die Frage bleibt für mich jetzt so, ist es wirklich so schlimm, dass man sagen muss, das ist so was am Ende quasi den Rest quasi kippen lässt. Also wenn ich sage, es geht mir insgesamt besser, ist es diese Wut quasi, die du in dir trägst gegenüber den anderen, ist die so stark, dass das quasi das kippen lässt?
Vielleicht. Ich glaube, es ist einfach, was ein total, also können wir kurz noch darüber sprechen, dann können wir kurz ein bisschen überleiten in ein anderes Thema. Ich glaube, dieses Migrantenthema ist einfach ein total sensibles, schwieriges Thema, weil du immer quasi über Minderheiten dann quasi sprichst, so.
Ja.
In Amerika ist die Frage, ob Migranten wirklich eine Minderheit sind sozusagen oder wer Migrant ist und wer nicht, dann im Zweifel. Das ist halt immer die Definitionsfrage. Aber du hast dann oft so dieses, also aus meiner Sicht dann, oft dieses, da gibt's halt eine Mehrheit und die spricht über eine Minderheit und die sind dann das Problem und die Minderheit hat im Zweifel wenig Stimme und kann da wenig gegen tun, sondern über die wird halt geredet. So, ne, das ist dieses Eating Cats and Dogs Thema. Es ist irgendwie so, ne, dass dann gesagt wird, die werden eingekauft für Stimmen, für Demokraten, aber wahrscheinlich in andere Richtungen und so weiter und so fort. Also, ne, selbst wenn da irgendwas dran ist in irgendeiner Form, sprichst du quasi über eine Gruppe, die wenig Stimme hat. Und ich finde, das war ganz spannend zu sehen bei diesen Protesten, die Interviews sich mal anzugucken von den Mexikanern sozusagen, die halt sagen, yo, ich bin jetzt irgendwie in der dritten Generation hier irgendwie bei mir zu Hause kommen irgendwelche DIA-Agenten, die halt irgendwie nicht mal Polizisten sind, die eigentlich nichts dürfen, aber die kommen einfach und halten mich fest und machen mich an und so, dann gehen in mir immer so diese deutschen Alarmglocken irgendwie so ein bisschen an. Das ist das, was irgendwie so in mir durch Geschichtsunterricht irgendwie ist, was ich immer ganz schwierig finde. Genau, um jetzt davon so ein bisschen überzuleiten, kannst auch gerne noch was dazu sagen, ist hier, wenn unsere Bildungsministerin des Landes dann sagt, wir sollten mal über eine Obergrenze an Migrantenkindern in Schulen denken. So, wo man denkt so, ja, aber was machen wir mit denen, die dann nicht an die Schule kommen. So, also, dann sammeln wir die einfach irgendwo und tun so, als wenn sie nicht da. Und wir merken, also, dass der Diskurs quasi gerade sich mehr darum dreht, ne, haben wir schon drüber gesprochen, Grenzen schließen, Obergrenzen, Migration, bla bla bla, anstatt das Problem zu erkennen und zu sagen, naja, wir haben halt ein Problem damit, dass wir die Menschen nicht integriert bekommen. Und da sind ja Schulen ein essentieller Teil für. Und dann sollte man vielleicht eher gucken, wie kriegen wir das so dahin, dass mehr Schulen, also, dass wir Schulen besser ausstatten oder besser rüsten für mehr Menschen, damit wir diese Menschen besser die Sprache lernen können und so weiter und so fort, anstatt zu sagen, wie können wir diese Menschen eher ausgrenzen. Also, diese Denkweise macht mir einfach irgendwie zu schaffen. Das finde ich einfach irgendwie schwierig, diese Entwicklung in die Richtung, weil es immer normaler wird und das kommt vielleicht noch dazu.
Ja, ich glaube, das ist ein Thema, das kannst du nicht frei von Emotionen diskutieren. Und
kannst du auch
das, was das Allerschwierigste an dem Thema ist, ist, dass es gibt eine fundamentale Uneinigkeit, nämlich gibt es einen Unterschied zwischen legaler und illegaler Migration? Mhm. Gibt es einen Unterschied zwischen einem Menschen, der aus berechtigtem Grund geflüchtet ist und oder gibt es da keinen, also oder gibt es diesen und da sind sich die Menschen uneinig. Und das ist so ein bisschen, wenn du darin keinen Konsens findest, also in den USA zum Beispiel ist, glaube ich, sehr stark eher auf dem Thema illegale und legale Migration. Und viele Menschen sagen halt, legal ja, illegal nein. Andere sagen, nee, allein die Differenzierung zwischen legal und illegal ist falsch. Und diese zwei Gruppen kommen nie zusammen.
Nie. Nur ein Satz dazu. Nur was da, glaube ich, also zumindest das, was ich mich damals ein bisschen reingelesen habe bei den Protesten, was da ja aber so ein bisschen das Problem ist, dass man da ähnlich mit dieser Schuldiskussion diese Systemfrage stellen kann und zu sagen, wenn dann da Menschen sind, die sagen, ich bin hier legal sozusagen, ich bin hier angekommen, ganz normales Verfahren und jetzt muss ich zu diesem Richtertyp, der mir halt sagt, ich darf hier bleiben. Und bei dem habe ich einen Termin in 10 Jahren. So, weil einfach zu wenig Richter quasi da sind. Und innerhalb dieser Zeit bist du, würde ich jetzt sagen, also ne, ist halt die Frage, dann ist man dann legal, ist man illegal da? Weil man ist ja erstmal reingelassen worden und hat halt, will halt alle Schritte gehen, sozusagen, die das System hergibt. Aber das System ist halt nicht dafür gerüstet und sagt halt dann einfach, ja, nee. Und wenn du jetzt dann dir einen Job gesucht hast, du zahlst Steuern, du bist irgendwie dann im System. Und wenn dann jemand nach 8 Jahren, sozusagen 2 Jahre, bevor du deine Anhörung hast, sagt, nee, du bist ein illegaler Migrant, verpiss dich hier. Dann verstehe ich, also dann finde ich die Diskussion sozusagen komplexer als, was ist legal, illegal, sozusagen. Ja, ne? Dann,
worauf ich hinaus wollte, ist, dass alle diese Folgefragen, unter anderem die, die du gerade aufgemacht hast, die zu diskutieren, wird super schwierig, wenn einer der beiden immer wieder auf den Anfangspunkt zurückkommt. Ja, aber, dein Konzept von illegal und legal ist per se falsch. So, und das ist das, was ich, glaube ich, so schwierig finde, auch auf Deutschland bezogen, da die Frage so nach dem Motto, was ist jetzt der richtige Umgang mit eben
Asyl und Co. quasi. Ja.
Genau, so, und ich glaube, wenn du da lösungsorientiert sagst, okay, wir finden jetzt quasi einen Umgang, der funktioniert, dann wirst du, und das ist, glaube ich, so ein bisschen mein Bauchgefühl, du wirst nie einen perfekten Idealzustand erreichen. Also du wirst nie sagen können, Genau. So, und ich glaube, und dadurch, dass eben das nicht möglich ist, musst du dich ideal auf unterster Ebene auf bestimmte Dinge so axiomsmäßig sagen, okay, das ist jetzt gegeben und daran wird nicht gerüttelt und jetzt bauen wir quasi unsere Szenarien auf der Annahme auf. Und ich glaube, in Deutschland ist es genau ähnlich wie in den USA, dass du sagst, okay, dadurch, dass eben ideologisch gesehen du halt eben da quasi einen Bruch hast, ganz unten, alles, was da danach folgt, egal welches Thema es ist, egal welche Fragestellung, geht es um Schule oder Sozialleistung oder sonst was, es ist super schwierig, da überhaupt irgendwie eine Diskussion zu führen oder nach Lösung zu suchen, weil ich halt glaube, du bist halt im Kern halt schon, stehst du halt konträr gegenüber und denkst, okay, das wird leider nichts. Also das ist jetzt mein Gefühl, meine Wahrnehmung. So unabhängig davon, was jetzt meine Meinung dazu wäre, persönlich, deswegen finde ich halt, es ist super schwierig, gerade auch bei so Talkshows, dann hörst du die Leute an, die diskutieren dann wild, denkst du, ja, ihr habt in verschiedenen Perspektiven, habt ihr beide irgendwie recht auf eure Art und Weise, aber eure Grundannahmen seid unterschiedlich, deswegen in deiner Welt hast du recht, in deiner Welt hast du recht. Und keiner ist jetzt böse oder gut per se, sondern eher, okay, das ist halt deine Grundannahme und die ist halt fundamental anders im Vergleich zu der anderen Person. Und dann,
Ich habe da bei Amerika wenig Ahnung. Jetzt nur so bezogen auf Deutschland wäre halt so, jetzt da meine Antwort dazu wäre jetzt quasi, dass der Prozentsatz an, was wir jetzt gerade sozusagen als illegale Migration betiteln, so, ist einfach super gering, super, super gering quasi an Menschen, aber trotzdem reden wir quasi über, also die Menschen, die jetzt gerade hier, wo wir über Sozialempfänger sprechen oder über, keine Ahnung was, über diese Quote an Grundschulen und so, da ist mein Problem, dass wir die Stand jetzt und Stand Grundgesetz sozusagen als legale Menschen von Deutschland sehen würden, sozusagen, wo ne, im Grundgesetz ja auch irgendwie steht, wir behandeln Menschen unterschiedlicher Herkunft irgendwie gleich, bla bla bla, da haben wir irgendwie so Sätze drin stehen. So, und wenn wir sagen, okay, darauf einigen wir uns irgendwie so ein bisschen, dann sagen wir erstmal, okay, das ist der Status, die sind erstmal legal sozusagen hier. Klar, es gibt Menschen, die illegal im Zweifel hier sind und so, aber ich finde, es ist immer ein Problem, wenn so ein Mini-Prozentsatz quasi diese ganze Diskussion verwässert, dass man nachher denken könnte, das ist ja 50-50, da sind irgendwie 50% illegal, 50% legal und jetzt müssen wir irgendwie Lösungen dafür finden, sondern es ist ja irgendwie eher ein 98-2% Problem. Und trotzdem reden wir über diese 98% dauernd, als wären das quasi Teil dieser 2% und wir versuchen dann so die Grenzen zu verwischen und zu sagen, naja, aber wenn die halt nicht so gut Deutsch können, dann sollten die halt nicht an die Schulen. Und denkt so, ja, nee, die sind ja legal hier, die haben ein Recht zur Schule zu gehen. Du musst halt eben gucken, wie kannst du das System dafür anpassen, weil, oder du musst halt sagen, gut, wir müssen als Grundgesetz und sagen, alle, die nicht gut Deutsch können, sind erstmal illegal. Also, ne, du müsstest halt verrückte Szenarien auf einmal aufspinnen, wie ich finde, was dann dieses rechtfertigt. Weil ansonsten ist es in meinen Augen, und das ist natürlich total emotional beladener Begriff im Zweifel, aber sonst ist es halt einfach Fakt Rassismus sozusagen, dass du halt dann sagst, ja, die irgendwie weiß aussehen und ein bisschen Deutsch können oder Deutsch können, die, über die reden wir natürlich nicht, wenn es darum geht, eine Ausländerquote an Grundschulen oder so anzuführen, sondern es geht ja um die im Zweifel, die dann nicht gut Deutsch können und anders aussehen. So, das ist so mein Problem, dass es sich in meinen Augen dahin verschiebt, wenn man in diese Talkshows und so weiter quasi reinguckt und man dann eben nicht bei der Ebene ist, wie du genau sagst, zu sagen, naja, aber sind die legal oder illegal hier? Ja, die sind halt legal hier. Ja, dann müssen wir für legale deutsche Bürger auch irgendwie Lösungen finden. Und wir können nicht so tun, als könnten wir die einfach wegschieben und sagen, naja, dann gehören die jetzt doch nicht mehr hierhin, weil das macht's gerade einfacher, das Problem. Die waren irgendwie okay als Gastarbeiter und hier irgendwie was aufzubauen, aber jetzt haben wir gerade keinen Bock mehr auf die, also ciao. So, und das ist für mich auch das Problem, dass wir die ganze Zeit über dieses Illegal-Thema reden und dann irgendwie sagen, wir müssen mit den Taliban irgendwie sprechen, damit die irgendwie 10 Leute wieder aufnehmen und irgendwelche Deals aushandeln, anstatt zu sagen, wie können wir denn diese ganz vielen Menschen, die wir hier haben und die ihre Probleme haben und die im Zweifel auch Probleme bringen teilweise, wie können wir dafür sorgen, dass da weniger Probleme sind, aber auf einer menschlichen Ebene sozusagen, auf einer Grundgesetzebene, auf einer Ebene, wo wir sagen, das sind halt legale Menschen hier, trotzdem müssen wir uns um die kümmern. So. Das ist ja wie, wenn wir glaub, über diese Bürgergeldempfänger so sprechen. Ja,
ja, ich glaube tatsächlich, dass auch da, ne, so höre ich bei dir auch aus, das sind ja so ganz viele Aspekte, die jetzt quasi zusammenkommen. Total. Und
genau,
die man,
komplex, ja.
Ja, ja, aber ich glaube, so unabhängig, also ich finde zum Beispiel, wenn man sich, man kann jegliche Zahlen komplett ausblenden im ersten Schritt und einfach die Grundsatzfrage stellen, so nach dem Motto, was ist überhaupt so das, was sind die Regeln quasi im Grunde genommen, ne, basierend auf dem Grundgesetz, so was ist regelkonform, so was ist, ja. Wie kommst du, also wenn man sich die Frage stellt, wie wirst du quasi deutscher Staatsbürger, so jetzt in dem Beispiel, dann gibt es ja einen ganz klar definierten Prozess dazu.
Absolut. Ne?
Ne, du musst quasi erstmal hier hinkommen, dann musst du, ich kenne den nicht im Detail.
Ja, oder im Zweifel einfach hier geboren sein. Das gibt dir schon die deutsche Staatsbürgerschaft.
So. Ja, gut, okay, gut. Ja, ne, aber für den Fall, dass du es eben nicht bist, dann kommst du hin und du brauchst erstmal eine Aufenthaltsgenehmigung. Also irgendwer muss dir sagen, ja, du darfst hier sein, okay. Und dann gibt es noch so andere Kriterien wie, hey, du musst irgendwie oder du sollst irgendwie Arbeit finden oder irgendwie sowas. Ne? Ist oft auch, glaube ich, so mit einhergekriegt, dass man sagt, Aufenthaltsgenehmigung mit Arbeitserlaubnis ist oft so ein Ding. Dann gibt es so andere Kriterien und dann musst du eine bestimmte Zeit hier gewesen sein und bestimmte Dinge erfüllt haben. Dann kannst du so einen Test machen und so weiter und irgendwann kriegst du einen Ausweis und so, okay, du bist jetzt deutscher Staatsbürger. Und das ist ja erstmal der Prozess. Und dann gibt es noch andere Prozesse für den Fall, dass du sagst, okay, vielleicht ist das gar nicht deine Intention, die Staatsbürgerschaft zu erlangen und dauerhaft überhaupt
dauerhaft quasi hier zu bleiben.
Ja,
sondern, ja, guck ruhig.
Es ist gerade so ein Geräusch, als würde jemand mit so einem Hochdruckreiniger irgendwie hinter mir stehen. Aber das ist,
ich weiß nicht, was herkommt. Ich blinzel dreimal, wenn die Tür aufgeht hinter dir.
Nee, es ist, also ich habe mich nur gewundert, was ist das, was passiert hier gerade? Nee. Und dann gibt es halt zum Beispiel, ne, den Prozess eben zu sagen, hier, du bist jetzt jemand, der Asyl sucht. Ne? Das ist dann in der Regel wahrscheinlich temporär oder solange eben du halt das politisch verfolgt wirst oder eben quasi in Gefahr bist und so weiter, gibt's ja auch einen Katalog von Regeln, so nach dem Motto, hier sind so die Kriterien. Und im Grunde genommen, wer jetzt ein Verständnis ist, wenn du halt eben diese Regeln einhältst und diese Regeln durchgesetzt werden, dann bist du quasi, dann machst du alles auf legale Art und Weise. Das war kein Problem. Und alles Weitere quasi darüber hinaus wäre, der andere Fall wäre, du kommst halt und hältst die Regeln nicht ein und dann bist du quasi, da hast du dich quasi reingesneakt quasi. Das wäre nochmal der nicht legale Fall. Und alles Weitere, was da drauf folgt, ist quasi erstmal, kannst du quasi in einen dieser drei Buckets einordnen. Und dann haben wir so Folgeprobleme wie, okay, weiß ich nicht, zum Beispiel das Schulsystem kriegt das nicht gehandelt, weil eben wo auch immer, aus welchem Bucket eben diese Person kommt, ne, ob das jetzt der Bucket ist, hier, du bist auf legale Art und willst in 5 Jahren quasi Staatsbürger werden oder du suchst gerade Asyl und so weiter, dann ist ja die Frage, okay, was ist so die Infrastruktur, die da ist, kann die das eben aufrecht, kannst du auffangen oder nicht? Und ich glaube, das hast du quasi sowohl im Bereich Bildung, das hast du vielleicht im Bereich Sozialleistung und vielleicht noch in anderen Bereichen. Und ich finde halt, also das wäre jetzt meine Sicht auf die Dinge. Und dann kannst du quasi jeden einzelnen Bereich gucken und sagen, okay, wie will ich das jetzt eigentlich angehen, das Problem? Mhm. Quasi mache ich zu und sage, okay, wir haben halt hier quasi, weiß ich nicht, ein Problem, also mit Schulen kannst du sagen, okay, wir haben hier ein Problem, weil die Leute sprechen eben die Sprache nicht und wir können halt keinen Unterricht machen, weil das unser System gerade nicht hergibt. So. Also wie löst du das Problem, ohne direkt rassistisch zu sein, ohne direkt zu sagen, genau, über die Bösen, sondern eher so, hey, wir haben hier ein praktisches Problem, wie kannst du das
lösen? Absolut.
Und ich finde halt, man müsste quasi immer so diszipliniert sein, sagen, okay, auf welchem Bucket gucken wir gerade und was ist überhaupt der Kern des Problems und wie wollen wir das überhaupt lösen? Ist das überhaupt ein Problem, was man quasi, kann man das auch überhaupt lösen? Und ich glaube, wenn man diese Fragen stellen würde, würde man vielleicht zu einem Konsens kommen und sagen, ja, okay, da müssen wir vielleicht irgendwie das tun und da jenes tun und da gar nichts tun. Aber ich glaube, oft wird es einfach nur als Gesamtding gesehen und dann wird eben die Rassismuskeule draufgehauen oder eben man sagt halt, nee, der böse Ausländer oder eben der der Nazi oder wie auch immer. Und man schmeißt sich so ein bisschen die Keule hin und her, aber es ist halt leider kein. Also selten habe ich das erlebt, dass man irgendwie sagt, okay, das ist jetzt eine sinnvolle Diskussion, sondern es ist einfach nur.
Ja, findest Bäsche. Du wirklich? Ja. Weil ich finde, das ist so einfach. Total. Also das, was du gerade aufmachst. Also das ist ja genau das, ist ja genau der Stand. So, wir haben ein Grundgesetz, wir haben diese Regeln, wir haben genau das. So. Das Problem ist aber, glaube ich, warum es so emotional wird, ist häufig, dass jemand mit diesen Buckets nicht mehr zufrieden ist, sozusagen. Dass dann jemand sagt, aber guck mal, da ist jemand im legalen Bucket, weil der ist hier quasi jetzt geboren, hat einen deutschen Pass, aber der wohnt irgendwie nur mit anderen Menschen aus seinem Land zusammen in so einer Art Ghetto. Der will die Sprache nicht sprechen, aber der will gar nicht arbeiten. Und dann sagt man so, ja, aber wer sagt, dass er nicht arbeiten will? Vielleicht kann er nicht arbeiten. Redest du mit den Leuten? Ja, nee, im Zweifel nicht. Und dass dann Leute quasi hingehen und sagen, ich ignoriere diese Buckets sozusagen. Weil die Prozentsatz dieser der illegalen Buckets der Menschen sozusagen da drin, die sind halt so gering. So. Und das ist halt das, was ich eben meine mit, ich glaube, das macht die Diskussion oft so schwer, dass dann immer diese zwei, drei Menschen oder diese also jetzt prozentual, diese 3% quasi genommen werden und die verwässern die ganze Diskussion, weil man immer sagt, aber der eine hat doch mal oder die haben doch mal das gemacht. Und denkt so, ja, aber wir müssen ja über diese anderen 80%, 90% quasi sprechen. Wie können wir den Menschen quasi helfen? Weil die gerade in den legalen Buckets sind. Und jetzt lass uns bitte nicht wieder darüber sprechen, warum sie nicht vielleicht aufgrund von irgendwelchen Merkmalen doch in den illegalen Bucket gehören, weil wir haben uns schon lange darauf geeinigt, dass die legal quasi hier sind. Außer du möchtest da dran gehen und sagen, wir müssen diese Label neu verteilen. Und dann ist das ja im Zweifel auch eine Frage, die man sich stellen kann. Ne? Wenn man auf einmal sagt, keine Ahnung, sollte das und das denn legal sein, sind das ja Diskussionen, die man führen kann. So, absolut. Aber ich finde, wir verschieben dieses Problem, also wir können dieses Problem, schieben wir immer weiter auf, wenn wir immer wieder sagen, naja, aber ist das denn gut, dass der jetzt legal hier ist, sozusagen? Warum sagen wir nicht, ja, wir haben jetzt diese Diskussion 10-mal geführt, der ist jetzt legal hier, jetzt müssen wir uns darum kümmern, wie können wir das Problem denn lösen, das trotzdem entsteht? Weil nur weil die Menschen quasi legal hier sind, bin ich ja der Letzte, der sagen würde, dadurch gibt es keine Probleme, sondern es gibt das Problem der Integration. Und wir müssen das eben angehen. Und da gibt es ganz viele Menschen, die legal hier sind und trotzdem nicht integriert sind. Da gibt es verschiedenste tausend komplexe Gründe für. Und das ist natürlich kompliziert, das anzugehen. Das ist nicht sexy und das ist nicht, oh, wir haben diese eine Lösung, wir machen jetzt einfach das und dann ist es gelöst. Das ist bei diesem illegalen Thema natürlich total sexy zu diskutieren, zu sagen, guck mal, wir machen die Grenzen zu, guck mal, wir machen Abschiebeflüge. Das ist dann total einfach und das ist eine super kleine Gruppe, die haben keine Stimme, die schreien da nicht groß rum. Und dann tut man so, als hätte man damit das Migrationsproblem quasi gelöst. Aber die Menschen sind ja im Zweifel unzufrieden, weil man sagt, wir haben hier in unserem Dorf ganz viele Menschen, die sprechen unsere Sprache nicht und irgendwie integrieren die sich nicht oder können sie nicht integrieren. Und dann müsste man gucken, ja, aber wie kriegen wir das denn hin? Das kriegen wir nicht hin mit Abschiebeflügen, Gefängnis und keine Ahnung was. Das ist, glaube ich, das, was mich so nervt an dieser Diskussion.
Ja, aber ich glaube, du malst das jetzt auch gerade so auf, als wäre das quasi, also ich weiß, es gibt diese Diskussion wahrscheinlich, die auf dem Level geführt wird, also dass sich Leute hinsetzen und sagen, es gibt quasi diese zwei Möglichkeiten, entweder machst du die alle weg, so,
was man das bedeutet. Das, was in der Politik jetzt gerade immer so disclaimert wurde quasi.
Ja.
Das, was nach außen dringt. Ob das jetzt anders diskutiert wird im Internen, keine Ahnung, aber das ist zumindest das, was ja gerade so an die Öffentlichkeit quasi kommt. Also das war jetzt mein Aufhänger, ne, zu sagen,
Bildungsministerin
uns sagt, wir müssen diese Quote einführen. Da geht es dann irgendwie ein Minister, der sagt, wir verhandeln jetzt mit den Taliban für die Abschiebung der illegalen Migration. Und denkt so, ja, aber warum reden wir denn nicht über das Problem mit der legalen Migration? Weil das ist ja das oft der Grund, weswegen Menschen unzufrieden sind, weil die Menschenmenge das Problem ist sozusagen. Und wie können wir die integrieren und wie können wir damit umgehen? Darüber wird wenig geredet in der Außendarstellung, finde ich.
Das kann sein, ja. Das ist so ein bisschen, wäre so die Kritik quasi an der Diskussionsebene oder an der Problemlöseebene, die jetzt die politisch quasi gerade in dem Beispiel diskutiert wird, ja.
Ja. Genau, aber auch an der Handlungsebene. Also auch an dem, wir sehen ja, das Problem besteht ja seit vielen Jahren und wir haben das Problem ja weiterhin sozusagen.
Ja, ja, aber ich glaube, das wäre halt zu einfach gesagt, das ist so, also ich würde halt sagen, ja, es gibt auf der Handlungsebene auch Initiativen, die das versuchen hinzukriegen, aber ich glaube halt, dass wir quasi gerade merken, dass gerade vielleicht in dem Sektor wie Bildung, was halt eben in öffentlicher Hand liegt, dass das quasi einfach nicht fruchtet, dass das einfach nicht funktioniert, so wie wir uns das gerne wünschen. Das wäre so die Kernkritik wäre, naja, Problem erkannt, Lösungen werden präsentiert, Lösungen funktionieren nicht, Problem weiterhin existent nach x Jahren. So, das wäre so ein bisschen die Schlussfolgerung, die ich dann ziehen würde. Und jetzt kommt noch hinzu, Problem nicht gelöst, was auch, also um das jetzt vereinfacht zu sagen, und jetzt kommt noch hinzu, jetzt kommt quasi als weiterer Lösungsvorschlag, den man kritisch sehen kann, zu sagen, hey, dann reduzieren wir quasi die Anzahl der Leute, indem wir halt bestimmte Leute, die auf illegale Art und Weise hingekommen sind, eben wieder zurückbringen in ihre Länder, wo sie hinhergekommen sind. Und wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, naja, das eine sollte man gar nicht diskutieren, weil es prozentual so gering ist. Also kann man das direkt sein lassen und stattdessen quasi sagen, wie kann man eben das Problem doch lösen, indem man eben integriert und nicht abschiebt.
Nee, das sollte man nicht. Das sollte man auf jeden Fall diskutieren, weil also ich finde, man muss alles diskutieren da in der Form sozusagen. Nur das Problem ist, dass dieses Thema sich jetzt seit, wann war Wahlkampf, seit einem Jahr wird quasi über Abschiebeflüge quasi gesprochen. Und Grenzschließungen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, in diesen Runden waren die Themen sozusagen nicht, hey, wir haben eine coole Lösung für das eigentliche Problem, aus meiner Sicht, wenn man das als Problem sieht, das eigentliche Problem sozusagen, sondern man hat es quasi sich darauf gestürzt. Und dadurch, weil in meinen Augen nicht jeder Mensch im Volk sozusagen der große Rationalist quasi ist, erzeugst du quasi ein Bild vom bösen Ausländer sozusagen, von bösen Migranten, dass das Volk das Gefühl hat, der Bucket 3 der illegalen Migration ist der riesige Bucket, um den wir uns quasi kümmern müssen. Aber damit machst du es dir dann in meinen Augen zu leicht, weil dann holst du dir nachher quasi Lorbeeren und sagst, guck mal, wir haben die illegale Migration verringert von 2% auf 1,5% sozusagen und hast damit im Zweifel dafür gesorgt, dass Grenzstaus da sind und ganz viele Sachen nerviger sind, ehrlicherweise, was gerade so im Alltag, was man so merkt, wenn man nach Holland fährt. Aber das eigentliche Thema, wo ich glaube, zu unterstellen, so, ne, das ist natürlich jetzt mein, das ist alles nur meine Annahme sozusagen, wo ich glaube, dass das Thema für die Menschen ist, sind ja, wo sehe ich die Menschen, die, also ich würde behaupten, die wenigsten Menschen haben den Bucket illegale Migration, sehen die in ihrem Alltag die ganze Zeit, sondern sie sehen quasi Migration so und wissen jetzt nicht, wie die da sind. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, dann ist dieser Bucket ja sehr klein. Das heißt, die Menschen sehen da Menschen und trotzdem stören die sie irgendwie. Irgendwas stört sie an denen. Deswegen wollen sie dieses Thema Migration ja quasi angehen. So, und warum reden wir nicht dann darüber, was stört denn eigentlich? Ist es das Problem, dieses klassische Schlagwort fremd im eigenen Land? Das ist nicht die illegale Migration, die dafür sorgt, dass die Menschen sich fremd im eigenen Land fühlen, wenn sie dieses Gefühl überhaupt haben. Sondern da muss man eben gucken, wie können die Menschen sich trotzdem unterhalten im Zweifel? Wie kannst du dafür sorgen, dass das funktioniert? Dass dann eben die Menschen Deutsch sprechen können im Zweifel oder dass dann eben auch die deutschen Menschen vielleicht die Sprachen der Hauptgruppen der Migration können, dass in Schulen diese Fächer auch angeboten werden, damit du dieses Fremdheitsgefühl nicht erzeugst. Bla bla bla. So, ne? Also ich will jetzt hier, ist jetzt keine Pädaklausel, wo ich jetzt Handlungsoptionen aufzeige, was man alles machen kann. Aber das ist eben so, ne, mein Problem mit, du hast diesen Fokus auf diese eine Gruppe, dadurch entsteht das Gefühl, dass das viel mehr sind, als es sind eigentlich. Und du beschäftigst dich in meinen Augen zu wenig mit dem Problem, was aus meiner Sicht wirklich Lösungen quasi bringen würde. Und damit machst du es dir quasi einfach, weil dieses Thema einfach super komplex ist. Und dadurch braucht es lange, dadurch ist das nicht eine Wahlperiode. Und ich würde sagen, wenn du dich mit Menschen aus dem sozialen Arbeitssektor unterhältst, ist natürlich jetzt anekdotisch sozusagen, ne? Die sehen nicht so viele Lösungsmöglichkeiten, nicht so viele Sachen, die da in den letzten Jahren passiert sind, wo man sagt, hey, cool, da wurde immerhin was gemacht, aber es funktioniert leider nicht, sondern da wird eigentlich eher gesagt, naja, da guckt halt keiner hin. So, da passiert einfach wenig. Wenn passiert da was, weil Menschen sich hinsetzen und sagen, also weil, wie du sagst, eine Initiativen, weil Menschen sagen, ey, das können wir uns nicht länger mit angucken, wir müssen irgendwas tun. Aber von Staatspolitikseite sozusagen wird dann immer dieses Thema illegale Migration gespielt. was ich glaube, was keine Lösung bringt und was eher dafür sorgt, dass wir fremdenfeindlicher werden.
Aber was das Problem wäre, nur um das jetzt ganz genau zu verstehen, das Problem ist, dass du sagst, okay, da ist diese Integrationsidee, die findet nicht in dem Maß statt, wie sie stattfinden sollte, was eben zu so Dingen führt wie Sprache, Kommunikation funktioniert nicht und so weiter, Subkulturen, Bildung und so weiter und so weiter.
Genau, das muss man angehen sozusagen, also in meinen Augen, um die Menschen um erstens dafür zu sorgen, dass die Menschen im Land glücklicher werden. Also beide Gruppen sozusagen, wenn man das als Gruppen aufziehen möchte. Punkt. Also ich glaube, das muss passieren, damit beide Gruppen
glücklicher werden. Bei wem siehst du denn die Pflicht, dass das gelingt quasi? Also würdest du sagen, das ist die Pflicht des Individuums oder ist es die Pflicht des Staates quasi dafür zu sorgen, dass es eben funktioniert?
Ich würde sagen, die Pflicht liegt auf beiden Seiten sozusagen. Also du musst natürlich einen Wille beim Individuum haben, das zu tun sozusagen. Du kannst jemanden nicht zwingen, sich zu integrieren. Ich bin jetzt nicht für Integrationscamps sozusagen, ne? Also nach dem Motto, natürlich gesponnen, aber nicht zu sagen, gegen den Willen müssen wir jetzt Menschen integrieren, auf keinen Fall. So, das funktioniert nicht so. Sondern du musst aber das vereinfachen im Zweifel, dass wenn Menschen sich integrieren quasi wollen, musst du das ermöglichen. Du musst den Leuten diese Sachen transparent machen. Du musst es auf deren Sprache anbieten im Zweifel, weil wenn Leute in das Land kommen, ich merke das ja bei so Schul-E-Mails, so die Leute verstehen die E-Mails quasi nicht und nicht, weil sie im Zweifel nicht wollen, sondern weil sie keine Möglichkeit im Zweifel haben. Ne? Da musst du eben dafür sorgen, dass da mehr Unterstützung quasi stattfindet. Dass das alles super viel Geld kostet und dass das nicht so einfach mal gemacht ist, ist ja klar. Ja.
Das würde ich zum Beispiel gar nicht, das Argument würde ich zum Beispiel gar nicht mitgehen. Also ich glaube, gerade jetzt, heute, also vor 30 Jahren hätte ich vielleicht nur gesagt, ja, okay, das ist echt so schwierig. Aber gerade heute, kannst du Google Translate einfach anmachen auf einem 100-Euro-Smartphone von Huawei und kannst jede E-Mail, Sprachbarriere dürfte eigentlich nicht mehr in geschriebener Form existieren. Klar, du hast immer noch Nuancen und Leute kriegen das nicht genau kommuniziert. Das merke ich auch so ein bisschen bei Annika, ne, wenn die so mal vorliest, du merkst, wenn es übersetzt ist. Aber im Grunde genommen, diese Sprachthematik ist eigentlich gelöst. Ne? Und es gibt Sprachförderkurse und so weiter. Also da würde ich sagen, das ist, wenn jemand möchte, glaube ich, ist es nicht so, also ist nicht unmöglich quasi, Sprachen zu lernen. Du kriegst ja auch Angebote, Sprachkurse und so weiter. Ja. Weiß ich bei meinen Eltern auch, die mussten das, glaube ich, sehr verpflichtend damals machen, als sie in Deutschland kommen, mussten die Sprachkurse absolvieren und dann nach einer bestimmten Zeit auch bestehen, um quasi dann auch Sozialleistungen, glaube ich, zu empfangen oder sowas. Also ich glaube, da gab es eine Koppelung auf jeden Fall.
Ja, das Problem ist nur, wie der Alltag konkret von den Menschen quasi aussieht. Haben die quasi die Zeit, diese Kurse zu machen oder arbeiten die von morgens bis abends und die große Schwester kümmert sich um die drei Kinder sozusagen im Zweifel. Ne? Das ist das, was wir in Schule dann so ein bisschen sehen. Dann können wir sagen, ja, dann sind die Eltern eben blöd und selber schuld und keine Ahnung was. Aber das ist ja die Realität. Und wenn wir jetzt sehen, das ist ein Problem, ist es aus meiner Sicht, klar kann man sagen, ja, dann sind die selber schuld. Aber aus Bildungsperspektive oder als Bildungsinstitutionsperspektive, als Lehrer, wünsche ich mir natürlich, dass dann eher so ist, dass diesen Menschen ermöglicht wird, diese Angebote quasi wahrzunehmen, indem sie dann, ne, deswegen meine ich Geldfrage, indem sie im Zweifel dann das Sozialhilfe oder Bürgergeld oder whatever, Mindestlohn, whatever, so hoch ist, dass die Menschen diese Angebote wahrnehmen können in einer gewissen Form. Oder die müssen kostenlos sein müssen irgendwie so zu den Zeiten liegen, dass jeder da hingehen kann oder solche Sachen. Also das, so müsste die Realität quasi aussehen, damit das eben auch angenommen werden kann. Ne? Haben die Leute irgendwie ein Auto, können die da hinfahren oder ist das in der Nähe? Kommen Leute zu denen nach Hause im Zweifel, um denen zu helfen, kulturelle Sachen zu erklären, Sprache zu erklären und so weiter und so fort. Weil was wir machen ist, wir im Zweifel gerade gucken wir uns das Ganze an und sagen, ja, die wollen ja, also ne, nicht jetzt alle, ne, sondern man sagt dann so, ja, die wollen ja nicht, also sind sie quasi selber schuld. Aber was passiert dann? Naja, dann vergehen 10 Jahre und es ist auch nichts besser geworden. Also sehe ich da so ein bisschen die Pflicht bei uns, als ne, die Mehrheitskultur sozusagen, zu sagen, okay, wie können wir das denn so schmackhaft machen und wie können wir das so einfach machen, dass die Leute aber Bock haben da drauf? Und meine These wäre, keiner hat Bock, sich super fremd zu fühlen und nicht zu wissen, was eigentlich das Kind in der Schule macht und wie das eigentlich funktioniert, dieses Schulsystem und so weiter und so fort. Ich könnte mir vorstellen, das Interesse ist da, aber Angst, Hürden, Scham, das ist alles sozusagen das, was es verhindert. Das ist das zumindest, was wir so ein bisschen im Schulalltag erleben. Und das halt am Gymnasium und der Gesamtschule. Ich will gar nicht wissen, wie es an Hauptschulen und Co. quasi ist, was da alles noch für Themen sozusagen sind, was das im Zweifel verhindert. So. es soll nicht so ein blanker, eine Blanko-Entschuldigung für alles sein, ne? Es ist, ich möchte es auch nicht so tun, so, ach, der arme Mensch und der Staat muss irgendwie in die Wohnung gehen und das alles für sie lösen, alle Probleme. Das glaube ich nicht. Aber wenn wir jetzt quasi feststellen, es gibt eine Mehrheit an, oder viele Menschen in Deutschland sehen das irgendwie kritisch, dieses Migrationsthema, also haben wir ein Anliegen. Und jetzt können wir sagen, ja, ihr müsst, du musst, die jetzt vielleicht seit 20 Jahren hier sind und die ganze Zeit so gelebt haben. Und wenn ich jetzt als deutscher Bürger in die Tür klopfe und sage, ja, aber du musst dich doch integrieren, du musst das doch machen, da wird wahrscheinlich nicht so viel passieren erstmal. Sondern wir müssen ja irgendwie dafür sorgen, dass, das sehe ich ja hier in Mülheim und so, ne, dass dann irgendwie gemeinsame Feste stattfinden und all so ein Kram, das muss irgendwie ermöglicht werden in irgendeiner Form. Aber das wird in meinen Augen immer unrealistischer, je mehr wir dieses Feindbild quasi aufzeigen und je mehr wir quasi den Migranten und die Migration quasi als das Böse aufziehen, weil wir so tun, oder nicht weil wir so tun, sondern weil wir nur über illegale Migration quasi sprechen. Und dadurch leidet das Bild aller Migranten. Ist meine Wahrnehmung so ein bisschen. Ne? Es fing mit der Flüchtlingskrise an, mit den Containern, wo einfach Container in irgendwelche Dörfer gesetzt wurden und gesagt wurden, ja, hier sind jetzt die Flüchtlingscontainer, ihr habt Pech gehabt, du Dorf. Da fing das schon an, dass Menschen gesagt haben, ja, okay, vielleicht verstehen wir, warum diese Menschen das Leid haben, aber warum denn hier? Und irgendwie ist es so komisch jetzt, hier laufen andere Menschen durch das Dorf. Was völlig normal ist, dass man das irgendwie blöd findet. Aber da hat in meinen Augen dann eben das Land da schon angefangen sozusagen zu versagen und zu sagen, naja, das ist jetzt halt so. Dadurch beginnt im Zweifel oder setzt sich das fort, so eine Art Fremdenangst, Feindlichkeit, wie auch immer. Und dadurch wird es immer schwerer zu sagen, hey, wir müssen doch eigentlich zusammenkommen, weil wir leben halt nun mal in einem Land. Und wenn du legal hier bist, sozusagen, hast du genau das Recht, hier zu sein wie ich und wir müssen irgendwie gemeinsam das hier rocken. Stichwort Rente. Ich will, dass du genauso für meine Rente zahlst wie alle anderen auch.
Ja, ich finde halt, bei allem, was du gesagt hast, ich glaube, mehrere Sachen sind halt gleichzeitig wahr, aber wenn wir die nicht gleichzeitig hören oder gleich einen Satz packen, weil es halt dann direkt quasi das Argument immer wieder kommt, naja, aber das also ein kleiner Minderheitenanteil verwässert den Rest oder macht den Rest und quasi selbst vielleicht pragmatische und lösungsorientierte Initiativen könnten automatisch quasi das Image der anderen quasi ja, beflecken oder schlechter machen. Und ich glaube, das ist halt genau der Punkt, dass halt das, egal, also wenn du jetzt auf die Lösungsebene gehst, sagst du, was könnte man denn jetzt tun? Und das kann ja wahr sein, dass man sagt, auf der einen Seite kannst du halt gucken, dass du illegale Einwanderung dämmst, eben durch Grenzkontrollen, was auch immer, und gleichzeitig eben die Integrationsdynamik förderst, indem du hier 15 Dinge on top tust für Budget XY. Und ich glaube, so ist wahrscheinlich auch die Realität in Umsetzung wahrscheinlich gedacht oder wird quasi diskutiert in eine bestimmte Richtung. Und aber trotzdem, weil es eben eine Mischung aus beidem ist und wahrscheinlich wird auch jeder irgendwie nachvollziehen können, okay, ja, wahrscheinlich sind die Maßnahmen sinnvoll, die auch, vielleicht auch nicht, hast du trotzdem automatisch immer das Argument, ah ja, aber die einen Maßnahmen, die vielleicht sinnvoll sein könnten, sollte man trotzdem nicht tun, weil eben das Image des Rests irgendwie eben darunter leiden könnte. Und das ist genau so ein Punkt, den ich am Anfang meinte, ist, wenn du dann am Anfang schon so, also in der Grundvoraussetzung halt sagst, wir wollen halt als oberstes Ziel eben zum Beispiel eben verhindern, dass eben so ein gewisser Hass entsteht und man sieht halt bestimmte Ursachen, dann zieht sich das durch die ganze Argumentation, dass damit verfallen alle vielleicht auch sinnvollen Argumente im Hinblick auf das, was du auch angesprochen hast. Ne? Sagt man jetzt zum Beispiel, okay, Grenzschließung, weil eben man kommt darauf nicht, man kommt mit den Massen nicht klar und deswegen, ne, und so weiter. Oder Budgeterhöhung und dann wird auch sagen, ja, nee, kannst du jetzt auch nicht bringen, weil. Und egal, was du dann rauspickst, du hast immer diesen Beigeschmack und könntest dann am Ende immer wieder sagen, nee, man sollte es vielleicht doch nicht tun, weil es hat eben noch dieses Restrisiko, dass eben das Gesamtimage oder diese Gesamtstimmung dann kippt. Und das finde ich halt super schwierig zu navigieren, weil du dann ja bei vielen Punkten einfach sagen musst, ja, das hat immer ein Risiko, dass eben irgendwer, der intellektuell einfach nicht so weit ist, halt eben quasi aus einem Beispiel eben auf die Gesamtheit schließt und damit quasi eine gesamte Gruppe von Menschen irgendwie in eine Schublade packt, die da nicht reingehört.
Ja, ja, ich glaube, ich könnte dir da zustimmen, wenn ich sehen würde, dass es da eben einen 15-Punkte-Plan gibt und ein Punkt davon ist, wir müssen über Grenzschließung quasi reden, aber ich sehe die 14 anderen Punkte, die quasi mich abholen sozusagen da drin nicht. Was ich nur sehe, ist dieser eine Punkt sozusagen gerade. Ne? Das ist halt die Gefahr, die ich sehe. Wenn, ne, dann könnte man immer noch über die einzelnen Punkte diskutieren, aber aus meiner Sicht ist es einfach sehr fokussiert auf dieses eine Thema sozusagen. Und die anderen kommen in meinen Augen zu kurz, obwohl die Mehrheit quasi betreffen würden. Wenn ich das mehr sehen würde, dann würde ich total mit dir mitgehen und würde sagen, ja, okay, im Zweifel muss man dann eben auch akzeptieren, dass das eine nicht ohne das andere gedacht werden kann. Aber aus meiner Sicht denken wir gerade politisch nur das eine. Und das andere kommt viel zu kurz im Zweifel. Und ich finde dann auch, muss sich sowas immer auch an der Realität quasi messen lassen, wenn man dann sieht, okay, die Polizei sagt, wir sind völlig überfordert an den Grenzen, wir kriegen es überhaupt nicht hin. Also es funktioniert faktisch quasi nicht, die Grenzkontrollen, wie wir uns sie vorstellen quasi. Mhm. Die Menschen sind abgefuckt, weil es auf einmal wieder Grenzkontrollen sind. Es ist quasi Europa-binnenpolitisch ein Problem, weil Polen sagt, ja, nee, macht mal keine Grenzkontrollen, wir haben uns auf was anderes geeinigt und irgendwie sagt Holland das auch jetzt und jetzt schließen die auch ihre Grenzen und auf einmal macht man, ne, das ist die ganze, was ich mich durchziehen möchte, aufgrund von einer super kleinen Menge an Menschen, die im Zweifel, wenn sie illegal hier hinkommen wollen, eh Wege finden, hier hinzukommen, weil wir grüne Grenzen haben und so weiter, was die Polizei bestätigt, dann, das heißt nicht, man sollte sich, man muss da gar nichts tun, sondern ich würde auch da, müsste man eher gucken, dass diese Menschen, die halt hier Scheiße bauen, dass die eben verurteilt werden und dass die ins Gefängnis kommen, so wie jeder Mensch auch, sozusagen. Also das soll jetzt nicht heißen, so scheiß auf alles, weil Menschen sind einfach Menschen, sondern wenn wir sehen, diese Methoden bringen quasi gar nicht so viel, sondern sorgen eher dafür, dass es für alle vielleicht sogar unangenehmer wird, weil ich länger den Urlaub brauche, ist es mir das dann wert, dass dann 0,5% weniger illegale Migration quasi stattfindet? Weiß ich nicht, ob das den Menschen quasi wert wäre. Aber kann natürlich auch sein, ne? Also das wäre jetzt einfach nur so ein Take, wo man aber dann, finde ich, auch immer diese, also, ne, bei aller, auch wenn ich verstehe diesen Punkt von, wir wollen ja erstmal einfach denken und ja, nein und so weiter, aber wir müssen ja dann irgendwann die Realität quasi reinholen und sagen, okay, was sagt denn die Realität jetzt über diese Methode, die Dinge, die jetzt gerade schon passieren? Und da sehen wir, es funktioniert quasi nicht so richtig. So, wir sehen, dass seit irgendwie 5 Jahren die Migration generell so ein bisschen abnimmt schon, also es quasi weniger wird. Und jetzt ist die Frage, hat das eine Jahr Grenzschließung jetzt dafür gesorgt? Ja, weiß ich nicht so richtig im Zweifel. Ne? Aber das wird man dann in ein paar Jahren vielleicht bestimmen können, welche Methoden wirklich geholfen haben. Aber auch da drehen wir uns dann wieder um das Thema, das in meinen Augen viel weniger wichtig quasi ist, weil es einfach viel weniger Menschen quasi betrifft.
Ich finde, als Land musst du dir die Frage stellen, was du quasi, also was ist dein Anliegen im Hinblick auf das Thema Migration? Weil ich glaube, kein Land der Welt sagt Migration nö, komplett dicht. Und also es gibt quasi, mir ist nicht bekannt, dass es Länder gibt, die sagen,
so, und jedes auch Land egal, erlaubt, wäre keine Antwort. Also irgendeine Antwort muss ein Land ja quasi finden.
Sozusagen. Genau, ne? Und ich glaube, da, du musst halt, wenn du dir eine Antwort findest, musst du halt konsequent in allen Bereichen dann sicherstellen, dass dieses Modell, was du ausgesucht hast, auch funktioniert. Und was klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber was du dir auch bewusst sein musst, ist, verschiedene Modelle ziehen halt verschiedene Menschen quasi an. Wenn du zum Beispiel sagst, du bist so ein Land, wo du sagst, es gibt kein Steuerparadies, dann ziehst du wahrscheinlich eher Menschen an, die keinen Bock haben, viel Steuer zu zahlen. Mhm. Wenn du zum Beispiel sagst, wir sind ein Land, was quasi bestimmtes kulturelles Programm total hoch ansieht und wir sind das Land der Feiertage, was da ziehst du Leute an, die das total geil finden. Also es muss jetzt sagst, nicht
irgendwie jeder Mensch hat Wohnraum gratis oder sowas, dann wirst du Menschen anziehen, die Wohnraum brauchen sozusagen.
Exakt, genau. So. Ja. Und ich finde halt, dass es gibt ja richtig oder falsch, jedes Land kann sich selber entscheiden. Ne? Zum Beispiel Deutschland hat nach dem Krieg gesagt, wir wollen jetzt ganz viele Leute, die arbeiten können, weil wir müssen halt dieses Land abbauen. Das war halt so das Ziel und dann hat man alles darauf ausgebaut. So. Und ich finde halt, das quasi, was auch immer man sich da überlegt, halt, das muss halt dann konsequent halt durch alle Bereiche dann auch durchsynchronisiert und strukturiert orchestriert werden, damit es halt funktioniert. Und mein Take wäre gerade, dass Europa als Ganzes einfach keine klare Linie hat und nicht weiß, was es eigentlich wirklich will und sich quasi intern so lange streitet. Und ich glaube, solange eben man nicht weiß, was man möchte, kannst du quasi auch keinerlei Maßnahmen oder auch keinerlei, wie soll ich sagen, Verbesserung oder Verschlechterung in irgendeiner Form quasi ordentlich für dich feststellen oder messen, weil du immer wieder sagen musst, ist es jetzt gut oder schlecht? Ich weiß es nicht. Ist es gut, dass es zurückgegangen ist, oder ist es schlecht, dass es zurückgegangen ist? Und dann hast du halt eben die Individuen, die dann sagen, naja, aus meiner ideologischen Sicht ist es jetzt gut, weil, oder ist es schlecht, weil. Aber gesamtheitlich kannst du nicht bewerten, haben wir jetzt dadurch, also sind wir unserem Ziel, was wir ausgerufen haben, eben mit der Politik, mit der Migrationspolitik, sind wir damit irgendwie näher gekommen oder nicht? Und ich glaube, dass eben Europa kein klares, keine klare Linie und kein klares Ziel für sich auserkoren hat oder für sich definiert hat, sondern einfach nur, dass eher gerade, und das ist so mein Gefühl, dass eher, naja, man weiß halt so viel, man sagt halt, naja, moralisch ist es aus europäischer Sicht das Richtige, eben niemanden per se erstmal nicht reinzulassen, sondern eher zu sagen, hey, derjenige, der kommt, wird erstmal aufgenommen und dann wird geguckt. Und ich glaube, das ist eben, das hat halt Konsequenzen.
Aber ja. das ist ja gerade im Wandel sozusagen, so ein bisschen würde ich jetzt sagen.
Genau,
aber,
ne? Genau. Ja, und ich glaube eben, dass dieser Wandel halt viele Leute einfach abschreckt oder sagt, tschüss, das klingt aber irgendwie gerade gar nicht gut, das entspricht nicht meinem moralischen Kompass und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass halt das so lange jetzt quasi in der Diskussion unsexy bleibt, bis man halt eben kollektiv halt sagt, okay, das ist es jetzt, das ist jetzt unsere Richtung, das ist das, was wir wollen. Und ich glaube, auf dem Weg dorthin wird es halt nicht geil.
Aber dann sind wir wieder bei dem Thema der Asylsuchenden sozusagen, ne? Ja. Das, dann haben wir immer noch nicht, also das wäre für mich jetzt wieder, okay, klar, das ist ein Thema, über das muss man sprechen und da kann man auch Regeln für finden sozusagen, aber einfach, weil es deutlich weniger Menschen betrifft, juckt mich das einfach so viel weniger gerade, also mich persönlich sozusagen, ne? Ja, man überlegt sich ja, ne, was interessiert einen so für Themen und so, und weiterhin bleibt es dann dabei, dass man ja trotzdem als Deutschland irgendwie sagen muss, wir haben jetzt ganz viele Menschen hier im Land, so, und schon über die letzten 50 Jahre, und irgendwie merken wir, die selber sind nicht ganz zufrieden im Zweifel in manchen Bereichen und irgendwie sind die anderen auch nicht ganz zufrieden. Und wir führen weiterhin dann irgendwie Diskussionen über, wer ist denn jetzt Deutsch und was ist Deutsch und, ne, diese ganzen Themen sozusagen. Die sind in meinen Augen unabhängig von, wie gehen wir mit Asyl um, wie gehen wir mit den Grenzschließungen quasi um. Das sind, also, das ist eine Frage, die zahlen damit rein, aber trotzdem würde ich jetzt sagen, wir können nicht damit warten, diese Frage zu beantworten und dieses Thema anzugehen, bis wir jetzt wissen, schließt Österreich auch die Grenzen oder nicht? Oder was wollen wir quasi als Europa? Ja. Weil wir haben quasi Menschen im Land und wir haben diese große Zahl an AfD-Wählern und im Zweifel kann man die ja auch besser besänftigen, wenn wir sagen, okay, wir gehen Migration an, aber quasi aus meinen Augen jetzt sinnvoll, weil wir uns einfach um diese Menschen kümmern, die quasi da sind. So. Dadurch schaffen wir sichtbare Änderungen, indem dann eben es scheißegal ist, welcher Name bei meinem Kind in der Grundschulklasse ist, weil der genauso die Sprache, weil der genauso versteht, was Sache ist sozusagen wie der andere. So, weil, ja, also ich finde, wir kommen da nicht drum rum.
Aber erstmal so aus eigener Erfahrung, wenn ich jetzt auf unsere Schulzeit zum Beispiel zurückblicke, wir hatten ja super viele Kinder, also mich eingeschlossen, wo man sagt, das ist Deutsch ist nicht die Muttersprache, sondern irgendeine andere Sprache und der Name klingt vielleicht nicht Deutsch und so weiter. Ja. Aber ich würde auch sagen, in voll vielen Fällen, also wahrscheinlich in, keine Ahnung, ob es jetzt Mehrheit ist oder nicht, aber ich würde sagen, es funktioniert auch richtig gut. Also,
voll.
Und
aber wir waren im Gymnasium, das darfst du halt nicht vergessen, ne? Das würde ich immer sagen, ist nochmal eine besondere Blase, so, ne?
Okay, klar, so. Fein. Ja, ja, aber.
Weil das ist schon, also sehe ich ja schon einen Unterschied zur Gesamtschule und jetzt würde ich doch mal an Real- und Hauptschulen gucken, da ist es auch nochmal ganz anders. Also Elternkommunikation und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, schon nochmal einfach ein großer Unterschied, was wir so wahrgenommen haben. Und
Ja, aber hast du das Gefühl, dass das so ist das der Punkt, der quasi gerade die Migrationsdebatte so anheizt? Ist es das, dass du sagst, da hast du viele Leute, die seit Jahren hier in Deutschland leben, auch ihre Kinder auch zur Schule schicken und die Sprache halbwegs gut sprechen. Ist das, was quasi gerade so der...
Das war jetzt ja mein Aufriss, dass ja quasi Bildungsministerin das jetzt gerade ausgerufen hat quasi. Dass das jetzt quasi anscheinend ein Thema ist. Sonst, ich hätte es selber vorher nicht gedacht. Also nur hat sie es irgendwie aufgerissen in der Landsendung und in Nachrichten quasi sozusagen, dass man auf einmal darüber spricht, brauchen wir jetzt einen Deckel für Schulen sozusagen. Das, wie gesagt, ich hätte gar nicht gedacht, dass wir dieses Thema überhaupt brauchen, dass wir da überhaupt rangehen müssen sozusagen, sondern genau, wir müssen eher gucken, warum sind zum Beispiel eben im Osten die Menschen fremdenfeindlicher, obwohl da weniger Migration quasi ist als im Westen, so, warum kommt es zu diesen Quoten, obwohl, also wenn Menschen quasi gar nicht, also das ist ja das Verrückte, dass die Menschen, die für eine härtere Migrationsregelung sind, sind die, die weniger Migration um sich rum quasi haben. Und dann ist die Frage, warum?
Ja, aber unabhängig jetzt, was im Osten ist, ist ja die Frage, weißt du mehr über den, also was jetzt eben genau die Forderung war von der Bildungsministerin?
Genau, also dass man sagt, die Schulen kriegen das nicht gehandelt, die Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund sozusagen. Deswegen muss man darüber nachdenken, ob man da nicht eine Obergrenze quasi einführt.
Okay.
So, und dann ist die Frage, die sich dann natürlich anschließt, was passiert mit den Kindern, die dann abgewiesen werden sozusagen? So, ne? Wirst du dann aufgrund deines Migrationshintergrund an eine andere Schule verwiesen, wo du länger hinfahren musst? Ist das ein Kriterium, das wir an Menschen anlegen können auf Grundgesetz?
Aber würdest du sagen, das ist, also ist da was Wahres dran oder ist es eine reine Hetzerei quasi? Oder ist da irgendwie, könnte man sagen, ja, das ist tatsächlich ein Problem, weil wir haben, weiß ich nicht, genug Kapazität an Schulen und
da würde ich jetzt Lehrkräften. Da würde ich jetzt den Willi machen und würde sagen, das Problem ist, also da müssten wir auf das Grundproblem gucken und nicht sagen, warum ist das Problem, dass da irgendwie vielleicht zu viele Kinder mit Migrationshintergrund sind, sondern warum fallen diese Kinder überhaupt auf? Weil die im Zweifel die Sprache schlechter können oder sozusagen. Und da müssten wir irgendwie da ansetzen bei diesen Grundgedanken, weil das Problem wird nicht sein, oh, der hat einen anderen Namen, deswegen brauchen wir eine Quote sozusagen, sondern der hat irgendwelche Merkmale und wie können wir verhindern, dass diese Kinder diese Merkmale quasi haben oder wie können wir die besser aufgreifen? Weil sonst wird ja in der Grundschule schon gesiebt. Und dann heißt es schon, also ne, das ist die Menschen, die Sprache nicht können, wirst du am Gymnasium, an der Gesamtschule nie richtig sehen. Da sehen wir nur die Kids, die einigermaßen das hingekriegt haben.
Also würdest du sagen, es gibt schon viele Kinder, die deutsche Sprache nicht sprechen im Grundschulalter? Und würdest aber jetzt sagen, anstatt jetzt zu sagen, Schule quasi limitieren von der Plätze ist nicht die Lösung, sondern wir müssen jetzt gucken, wie können wir denen entsprechend Deutsch beibringen bis zur ersten Klasse oder wie auch immer.
Das ist jetzt meine Annahme, das unterstelle ich jetzt quasi, weil sie nicht benannt hat, was das Problem sozusagen ist mit diesen Kindern. Und mein Problem wäre, also ich hätte jetzt die Annahme getroffen, warum sind Schulen überfordert in der Regel? Im Zweifel, naja gut, wenn eine zu große Heterogenität herrscht. So. Genauso wie das halt dann eben heißt, okay, du willst im Zweifel nicht, also wäre jetzt, wie gesagt, meine Annahme, du willst nicht 7 Inklusionskids in der Klasse haben, weil du dann nicht allen gerecht wirst sozusagen. Ja. Und genauso willst du dann im Zweifel nicht 7 Kinder mit Migrationshintergrund in der Klasse haben, aber was könnten die für Merkmale haben, die dich stören? Wenn du jetzt kein Rassist bist, dann ist es wahrscheinlich, dass die Sprache halt nicht sprechen können.
Ja,
so,
klar.
Das war jetzt meine Annahme quasi. Ne? Ja, ja. Sonst haben wir andere Probleme, wenn das andere Merkmale ein Problem sind sozusagen. Und dann, genau, und dann bleiben wir dann ist halt dieses Problem, wir haben diese Menschen, also das Problem zu denen ist immer das komisch, wir haben diese Menschen in unser Land geholt und haben die gerne genommen und so weiter und so fort. Und jetzt finde ich das dann unfair zu sagen, aber jetzt dürfen die nicht so viele Kinder kriegen. Also, weil irgendwie kriegen die jetzt so viele Kinder und dadurch haben wir mehr von diesen Kindern in der Schule und jetzt haben wir irgendwie ein Problem mit der Menge an diesen Kindern. Und das ist halt irgendwie gemein. Also es ist irgendwie scheiße, weil ne, dann sind die eben nicht mehr in diesem Bucket, sondern reden wir einfach über deutsche Kinder, die aber im Zweifel irgendwelche Merkmale aufweisen, weswegen sie es scheinbar schwieriger machen oder / wahrscheinlich eher haben, im Schulsystem zu funktionieren. Und da müsste man gucken, wie können wir das auffangen? Und das passiert in der Regel nur durch Schulen. Und wenn wir jetzt an Schulen sagen, wir 7 da, wer fängt die denn dann auf sozusagen? Wir haben ja schon das Problem, dass Hauptschulabschlüsse und Hauptschulabsolventen oder Förderschulabsolventen, dass die quasi so gut wie keine Jobchancen haben. Und dann haben wir wieder das Problem mit Integration. Und dann haben wir auch genau das Problem eben auch mit anderen, mit Kindern ohne Migrationshintergrund oder mit Menschen. Ne? Was passiert mit den Menschen so? Und das sind ja dann oft die Menschen, die im System sozusagen auffällig sind, weil sie nicht integriert sind. Das kann ja Deutschen, also sag ich mal, ne, Menschen ohne Migrationshintergrund haben ja ähnliche Probleme, so, die dann eben durchs System fallen. Und jetzt, ne, was man da diskutieren kann, ob man dann irgendwie, ne, wie man die auffängt oder nicht, ist natürlich eine ganz andere Debatte. Aber wenn wir sagen, uns als Gesellschaft stört das sozusagen, die bösen Bürgergeldempfänger, dass hier so viele sind und keine Ahnung was, oder dass sie so viel Geld kosten oder die bösen Migranten, dann ist in meinen Augen nicht die Lösung, diese Maßnahmen sozusagen immer unattraktiver zu machen, sondern wie können wir überhaupt verhindern, dass diese Menschen da reintappen? So. Und dazu müssen die Menschen, ne, um das reinzubringen, na klar auch Bock darauf haben. Du kannst nicht jeden zwingen. Das wird nicht funktionieren. So, sondern die Leute müssen das wollen. Aber ich würde eben vielen Menschen dann eben unterstellen, dass sie eigentlich keinen Bock haben auf so ein Leben. So in Abhängigkeit von irgendeinem System. Aber klar, manche im Zweifel auch, ne? Aber ich glaube, es gibt da einige, die es im Zweifel sich anders wünschen würden, aber nicht die Chance haben, weil sie im Zweifel in der Grundschule ins falsche Schulsystem gesiebt wurden und dann einfach Pech hatten mit ihrer Klasse und so weiter. Es gibt einfach so viele Zufallsfaktoren in Bildungssystemen, weswegen du nachher Pech haben kannst oder nicht.
Also mein so was ich so raushöre und was auch so mein Gefühl wäre, ist einfach, dass wir an einen Punkt angekommen sind, wo quasi, wie soll ich sagen, wo es so anscheinend so schmerzhaft sein muss für, sagen wir mal, Schulen, die sagen, wir kommen nicht mehr klar, was auch immer. Also ich wäre jetzt meine Annahme, ansonsten wäre es halt so ein bisschen, oder es ist reine, wir rufen jetzt Probleme aus, einfach nur, um ein bisschen Politik zu machen, das kann es natürlich auch sein, dass man jetzt merkt, okay, die Handlungsoptionen sind so krass reduziert worden, dass man sagt, okay, wir können keine Kapazitäten erhöhen, weil wir haben keine Lehrkräfte beispielsweise. Oder wir haben keine Gebäude. Oder die Kommunen haben keine Kohle mehr, um irgendwas zu finanzieren. Dass man jetzt an einen Punkt kommt und sagt, okay, scheiße, wir haben das Problem, also nicht falsch verstehen, aber wir haben das Thema so nicht im Griff, dass wir jetzt zu den drastischsten Maßnahmen kommen. Und das wäre so mein Gefühl, dass das quasi der Haupttreiber ist. Und was aber jetzt auf zwei Arten, kannst du es auf zwei Arten lesen, nach dem Motto, es ist auf der einen Seite, es ist jetzt quasi Tabubruch, weil man jetzt sagt, okay, man führt quasi eine Art Trennung ein, die quasi, wo man gehofft hat, dass man nie an den Punkt kommt, so. Oder man könnte auch sagen, okay, es ist kein willentliches politisches Thema, sondern es ist ein rein organisatorisches Thema und man ist so verzweifelt und man ist so quasi ja, am Ende angekommen, dass man sich gar nicht mehr anders zu helfen weiß. Und beides ist erschreckend.
Ja, ist, genau.
Egal, was es jetzt ist, aber wenn es jetzt Marketing-Stunt ist, der CDU oder wer auch immer dahinter steckt, dann würde ich sagen, ist es erschreckend. Aber auch wenn es wirklich so ist, dann finde ich es ebenfalls erschreckend. Und weil das ja auch, wie du richtig auch, also ich so halb so rausgehört, das ist ja nur ein Beispiel aus der Gesellschaft, wo es eben nicht mehr funktioniert oder nicht gut funktioniert. Ich weiß ja gar nicht, worauf ich hinaus will, außer dass ich quasi mit Erschrecken quasi nochmal feststelle, wie erschreckend es ist. So, das ist so mein Take. Was natürlich dann auch gleichzeitig auch erklärt, warum es manche jetzt gerade so leicht haben, quasi dann auch gegen eben diese Migrationspolitik zu hetzen, weil es halt auch Beispiele gibt, wo man sagen muss, ja, okay, da können sie sich daran quasi zehren und können sich da ihre Beispiele quasi vertwisten, wie sie Bock haben, um eben drauf zu hauen. Also,
das ist halt das Problem, du hast quasi von Menschen, die quasi pro Migration sind und Menschen, die kontra Migration sind sozusagen, beide sind kontra Migrationspolitik, wie sie quasi gerade ist. Sozusagen, verstehst du, was ich meine? Alle sind unzufrieden, wie das Thema Migration quasi gehandhabt wird. Die einen wünschen sich mehr Maßnahmen, bessere Integration, bessere Sachen und die anderen wünschen sich im Zweifel weniger Migration, weniger Attraktivität für Menschen quasi außerhalb sozusagen. Also es ist jetzt, es ist komplexer, aber wenn man diese beiden Pole so aufspannen wollen würde sozusagen.
Ja, also ich meine, so rein von der Intuition her hätte ich jetzt gesagt, das Smarteste, was du machen kannst, jetzt in so einer Situation, ist zu sagen, jetzt auf Schule bezogen wäre, zu sagen, naja, da musst du halt gucken, aber das ist ein Kapazitätsthema. Also, das kannst du nicht betrachten, das ist ein Kapazitätsproblem. Dann wäre die sinnvollste, was isoliert auf diesen einen Bereich, würdest du sagen, okay, du, wenn du ein Kapazitätsproblem hast, dann baust du quasi Kapazitäten aus. Ja. Und wenn du das nicht machen kannst oder nicht schnell genug, dann musst du dennoch quasi sagen, nicht sagen, weil es die Qualität sinkt. Also es wäre eine Alternative. Du kannst ja sagen, ich akzeptiere quasi Qualitätseinbruch, indem du einfach Klassen mit 60 Leuten dann erschaffst. Du sagst das für jeden Platz. Wenn du das aber nicht, wenn du da nicht dran rütteln willst, dann kannst du nur eben Kapazität erhöhen oder halt, wie soll ich, die Nachfrage quasi dämpfen. Und das wäre quasi automatisch sagen, ja gut, wir müssen jetzt quasi gucken, dass eben extrem Beispiel Grenzen zugemacht werden und da kann niemand neu reinkommen, mit egal wie gut der Grund ist und dann aber das, also ich glaube, auch dafür gibt es wahrscheinlich keinen politischen Konsens. Du kannst nicht sagen, ich mache das und das, sondern entscheide dich. Entweder bist du auf der Seite und dann findest du das doof oder du bist auf der Seite und findest das doof. Aber ja, das macht es für mich so schwierig. Ich sehe da, also ich wünschte, ich würde irgendwie für mich selber so einen Ausweg sehen, wo ich sage, das wird bei allen Leuten irgendwie Klick machen, dann wird man sich darauf einigen und das ist dann quasi der Weg. Aber egal welchen Weg ich dann, also welcher, also es gibt keine Kompromisse. Das ist das, was, womit ich quasi hier sitzen bleibe, ist zu sagen, shit, es gibt keine Kompromisse. Es wird quasi ein Extrem werden und in beiden Fällen wird es wahrscheinlich nicht funktionieren.
Ja, weil wir sind ja wieder bei diesem Extrem, dass es quasi einfach immer komplexer quasi wird, weil du kannst diese Sache ja quasi immer weiterspinnen, dass du dann sagst, okay, dann regelst du jetzt quasi Migration, machst Grenzen zu und schulen dich sozusagen, ne? Also jetzt spinnen wir, also, ne? Weil du es nicht, die Kapazität nicht erhöhen kannst. Naja, aber hat denn jetzt der ohne Migrationshintergrund, aber mit bildungsfernen Eltern, der quasi nur Fünfen schreibt, weniger Recht auf die Schulbildung
als du musst priorisieren.
Kind mit Migrationshintergrund, der aber nur Einsen hat. Hä? Und dann, also, oder kannst du dir das leisten, als Land jedes Kind einzeln anzugucken und dann zu sagen, du ja, du nein? Das wird eh nicht funktionieren, weil es zu komplex ist, sozusagen. Und das ist eben genau das Problem, das so, ist, ne? Dass du, sobald du halt Menschengruppen quasi ausspielst. Deswegen finde ich das so gefährlich, das eben auf dieser Migrationswelle sozusagen zu spielen, weil du in Schule ganz viele Gruppen als Thema quasi hast, die sozusagen das Ganze komplizierter machen, wenn man so will. Ne? Dann musst du über Inklusion sprechen, dann musst du über Schulverweigerer, über faule Menschen sprechen und so weiter. Und sobald du dann da sagst, wer hat es mehr verdient, in eine Schule zu gehen oder in diese Schule zu gehen, das ist einfach eine crazy, also für mich eine crazy Dystopie. Deswegen wäre dann mein Gedanke, naja, wir sollten und können da eigentlich dann nicht raten, wir können dann nicht Sozialpunkte sammeln lassen sozusagen sagen, wer hat mehr Recht, sondern wir müssen sozusagen gucken, dass wir eine stabile Zuwanderungsquote haben, die wir uns als Land sozusagen leisten können, wollen, wie auch immer, ne? Stichwort Rente und Co. und System, und müssen dann Kapazität erhöhen auf diesem Bildungssektor, weil ich dir fest von der Überzeugung bin, dass Bildung und sozusagen Schule der wichtigste Integrationsfaktor quasi ist, so wie Arbeit sozusagen. Du musst Menschen in Kontexte stecken, in soziale Kontexte, du musst ihnen die Chance geben, irgendwie, du kannst nicht sagen, du kannst irgendwie alles werden oder vieles werden, wenn du gar nicht die Möglichkeit dazu bekommst, weil du von Anfang an quasi aufgrund von irgendeiner Quote, Inklusion, Migration, whatever, gar nicht die Chance dazu quasi hattest. Aber das ist natürlich super teuer. Und das ist ja nur jetzt, und wir reden gerade nur über Bildung. Und würden ganz viele Themen, also ganz viele, wie soll ich sagen, Interessensgruppen für ihr Thema genauso argumentieren.
Ich wollte gerade sagen, das ist exakt das gleiche Problem, was du in den USA mit Schulden hast. Wenn es um diesen einen Aspekt geht, dass niemand quasi sich selbst oder seine Liebsten quasi für das große Ganze opfern will. Und ähnlich wie die Senatoren sagen, nee, Budget wird erhöht und jeder kriegt was davon und wir wissen alles, funktioniert nicht, ist so ein bisschen das Thema in Deutschland auch mit allen möglichen Bereichen, unter anderem dann das Thema Migration. Also keiner will jetzt irgendwem quasi, also keiner will, dass irgendwer einen Nachteil hat. Und deswegen werden wir alle einen Nachteil haben, weil das System kollabiert. Also es kollabiert in der Hinsicht, dass du dann an Punkt auf sagen, jetzt ist, tut so weh, jetzt müssen wir halt priorisieren und dann wird's ganz hässlich. So. Und das ist so vorhersehbar in so vielen Systemen, wo du halt merkst, da wird quasi einfach für eine gewisse Zeit ist es einfach möglich, über das, was geht, quasi zu leben. Und das wächst so groß an, bis man merkt, oh, jetzt geht's nicht mehr. Und das ist so typisch dieses, das ist eigentlich, ob du jetzt das Budget für Bildung nimmst, das Budget für egal was, es ist so das Grundproblem quasi der modernen Staaten, die einfach hingehen und sagen, wir leihen uns einfach unendlich viel Geld, können uns den Luxus leisten, auf den wir Bock haben, bis zu dem Punkt, wo es halt nicht mehr geht und dann wird es hässlich. Und das ist so ein Symptom, ist gerade dieses ganze Migrationsthema, was am Ende des Tages eigentlich nur einfach nur ein Luxus ist, den man sich lange gönnen konnte. Und ich rede jetzt von einfach Bildung als Luxus, ne? Dieses System, wie es, wo wir jetzt aber merken, oh, das funktioniert nicht mehr. Wir können gar nicht so viel Gehälter zahlen, dass wir so viele Lehrer produzieren in so kurzer Zeit, dass wir eben dieser Nachfrage, dass wir die bedienen können. Also irgendwie habe ich für mich jetzt am Ende Klick gemacht, so nach dem Motto, das ist alles so ein bisschen dieses, es steckt alles in diesem, sozusagen in diesem Problem, dass wir uns einfach Sachen leisten über einen ganz langen Zeitraum, die wir uns eigentlich aus der Zukunft so ein bisschen leihen, um dann irgendwann zu merken, oh, geht nicht mehr.
Mach den letzten Punkt noch.
Und deswegen jedes Mal der Bitcoin-Kurs.
Und das ist ja ein Thema, das ja von Bildungstheoretikern quasi schon seit Anbeginn der Schulzeit wahrscheinlich gespielt wird, weil ja jedem klar ist, je kleiner die Klasse, desto besser ist der Unterricht sozusagen. Also du willst nicht 1:1, weil dann geht dem Teufel auch was Soziales verloren sozusagen, ne? Aber wir sind ja bei 30 bis 32 Leute Klassen und Ganze war auch schon früher ohne Migration, also mit wenig Migration sozusagen so. Und da haben Leute schon argumentiert zu sagen, ey, wir müssen mehr Schulen haben, wir müssen kleinere Klasse quasi haben. Das heißt, das ist quasi in Bildung ein Thema, das unabhängig von Migration, Inklusion und Co. quasi schon lange existiert. Weswegen das dann in meinen Augen eben falsch ist, auf dem Rücken von den Menschen auszutragen, die dann da auch eben gar nichts für können, sozusagen. Ne? Du wirst halt einfach in die Familie reingeboren und dann wird dir auf einmal gesagt, ja, nee, du bist jetzt das Kind zu viel. Das ist einfach super
das,
wack.
Ich finde das sowieso das Widersprüchliche an dem ganzen Nummer ist sowieso, dass du auf der einen Seite sagst, naja, du musst aber in die Schule.
Ja, genau.
Okay, doof gelaufen.
Absolut.
Ja.
Ich wollte noch eine Sache ergänzen von, ne, wegen verschiedenen Themen. Ne, wenn ich jetzt Chiara fragen würde, als Bauingenieurin, dann würdest du auch sagen, guck dir die Brücken in Deutschland an, guck dir quasi die Straßen an, ne, wie viel Geld man da eigentlich jetzt investieren müsste, sozusagen. Ne, ist ja auch dieses Infrastrukturschuldenpaket sozusagen, ne, auch für, weil man einfach gemerkt hat, ja, irgendwie hat das nicht funktioniert. Wir haben irgendwie an den falschen Stellen Geld ausgegeben oder wie auch immer, ne, Stichwort kaputt gespart, nennt man das dann irgendwie so. Jetzt ist die Frage, ob du das jetzt oder ob man das jetzt sparen quasi nennen würde oder ob man nicht einfach überall zu viel ausgegeben hat und so weiter und so fort. Aber ich glaube, jeder Sektor würde eben sagen, irgendwie wurde da bei uns fehlinvestiert. Entweder zu wenig oder für die falschen Sachen. Und das sehen wir gerade so ein bisschen.
So. Mein ideologischer Take wäre, alle Bereiche, wo man sehr stark in die freien Entscheidungen der Menschen eingegriffen hat, funktionieren nicht, weil da total die Fehlallokation von Kapital stattfindet. So klassisches hier, ich habe eine BWL-Vorlesung besucht, VWL-Vorlesung, ich habe jetzt Kapitalismus verstanden. All die Bereiche, wo du keine freie Entscheidung hast, im Sinne von, was ist gut für mich und wo, was ist mir wichtig, welche Brücke ist mir wichtig tatsächlich, welche nicht, welche Auto, was. Überall da, wo eben das nicht stattfindet, wo du nicht die Signale hast von denen, das will ich wirklich, sondern überall da, wo einfach angenommen wird, dass man das will, überall da hast du einfach Fehlallokationen, dann wird es teuer und dann irgendwann kannst du es nicht mehr leisten. Es ist exakt da und überall da, wo das nicht der Fall ist, funktioniert es überraschenderweise.
Das kann ich nicht beurteilen. Also ich weiß nicht, wo wäre denn jetzt so ein Bereich, wo es nicht so ist zum Beispiel? Also was meinst du jetzt? Also wenn man sagt, überall da, wo das freier ist, funktioniert sozusagen, gibt es dann, da gibt es auch Beispiele, wo es nicht funktioniert, oder? Aber okay, dann existieren die einfach nicht mehr wahrscheinlich. Ne?
Wenn man genau, sagt, dann wird es halt abgewickelt,
aber es wächst halt nicht so, als könnten die keine Fehler machen.
Nicht mehr handeln kannst.
Ja, gut. Aber da kann auch Fehler gemacht werden, aber das rächt sich einfach und dann ist halt vorbei. Okay.
Ja, ja. Genau, ja.
Also Fehler werden in dem anderen System nicht bestraft, sozusagen.
Exakt. Und solange es wird quasi auch, also es muss ja nicht mal ein Fehler sein, es kann auch einfach eine Veränderung sein, sowas wie irgendwann Nokia wollte, also niemand wollte Nokia von, dann ist Nokia weggegangen und dann gibt es das iPhone und alle finden das geil. Und in Bereichen, wo halt eben dieses Feedback einfach nicht da ist, so, oder wo du es nicht geben kannst, weil du zu etwas gezwungen wirst, so nach dem Motto, ich zwinge dich jetzt, diese Krankenversicherung zu haben. Du kannst nichts dagegen tun, du musst das einfach machen. Kannst du nicht sagen, ja, will ich aber gar nicht oder ist mir nicht wichtig. Ich kann nicht einfach sagen, ich will nicht zur Schule gehen. Sonst geh da hin, du musst da hingehen. Und dann musst du aber sagen, okay, dann muss ich aber auch sorgen, dass es funktioniert. Und dann baust du halt ein System auf, was halt sehr träge ist und was schwerfällig ist. Und mein Take wäre halt überall da, wo halt sehr viel Zwang mit einhergeht, ist es halt irgendwann, kommst du halt irgendwann an den Punkt, wo du einfach nicht mehr handeln kannst, weil es einfach zu komplex ist. Das Schule ist ein Paradebeispiel dafür.
Ja, ich finde das, genau, also ich finde das klingt immer plausibel. Ich frage mich nur, ob wir quasi an einem Stand sozusagen unserer Zivilisation sind, wenn man so will, wo wir uns das quasi humanistisch leisten können, so zu denken quasi, weißt du? Also das ist dieses Beispiel, was wir gerade bei Trump und so quasi auch aufgemacht haben, so nach dem Motto, zieht das Volk denn, also sind wir nicht an einem Punkt, wo quasi wir uns diese Moral eben aber dann doch leisten können, weil wir sie uns leisten wollen, aber dann müssen wir einfach trotzdem die Sachen besser in den Griff kriegen. Oder heißt es immer entweder oder sozusagen, wir schmeißen so ein bisschen Moral über den Haufen und sagen so ein bisschen Survival of the besser angepasst ist sozusagen, entweder du ziehst mit oder du hast halt im Zweifel ein Problem. Aber dafür haben wir jetzt nach der Aussage sozusagen ein funktionierenderes System mit dem Gedanken, sonst geht's nachher allen im Zweifel schlecht. Das ist ja immer so ein bisschen der Punkt, weil ich finde, das klingt dann oft so egoistisch und so, also so klingt das dann häufig, aber das ist ja gar nicht aus der Perspektive so. Und die Perspektive ist ja dann irgendwie eher, naja, wenn wir das nicht so machen, dann geht's nachher allen schlecht. Das ist ja immer so ein bisschen die Endthese im Zweifel, oder?
Ja, genau, ja.
Ja. Also ich wollte es nur noch mal einordnen für mich, weil das geht dann immer so schnell so dieses, ja, scheiß mal auf alles, aber das ist ja nicht so gemeint.
Nee, das Problem ist halt, in einem System, also das ist ein bisschen theoretisch jetzt, aber wenn ich selber für mich entscheide und nicht jemand sagt, mach das, also angenommen, es gäbe keinen Krankenversicherungszwang, also keine Verpflichtung.
Hast du und ich entscheide ausgewählt, nicht. Weil ich hasse Versicherungen. Gut, du weißt, wie du.
Ja, oder.
Nein,
oder
sagen wir, klar, okay, nein, mach das mit.
Sag mal, es gibt keinen Schulzwang. Meine Eltern haben gesagt.
Mach das nicht, dann bin ich traurig gleich.
Und meine Eltern haben gesagt so: Bro, du gehst nicht zur Schule.
Ja.
Wir bringen dir das jetzt bei oder wie auch immer.
Ja.
Und 10 Jahre später hat er uns begegnet und hat mich angeguckt und gesagt: Junge, warum bist du so dumm? Du kannst nicht lesen, du kannst nicht schreiben, du kannst kein Mathe, nix. Und aus mir wäre nichts geworden. Ich wäre einfach so ein, hätte einfach so ein richtiges, elendiges Leben. Bis rüber. Kein Job. Quasi. So komplett am Arsch, genau. Fallen Angel. Jetzt würde der Gutmensch aber sagen, ja gut, das ist ja Quatsch, weil der arme Willi kann ja nichts für sein Schicksal. Er kann nichts dafür, dass seine Eltern so entschieden haben. Ja. Das müssen wir verhindern.
Mhm.
Und das hast du halt immer, bei jeglicher freien Entscheidung. Du wirst immer jemanden haben, der sagt, ah, diese Person kann aber sich für sich selber nicht entscheiden, also muss ich das für diese Person entscheiden. Mhm. Und das klingt dann immer so falsch, wenn man sagt, lass sie doch. Das ist so ein bisschen wie, lass das Kind doch die heiße Erdplatte anfassen. Tut dann weh, vielleicht lernst du daraus. Vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, wir haben halt kollektiv ein Problem damit, mit diesen Negativeffekten, die aus einer freien Entscheidung resultieren können. Und deswegen wollen wir das nicht. Und weil wir das in so vielen Bereichen so nicht wollen, weil wir das doch so sehen, was der negative Effekt sein kann, verhindern wir das, indem wir sagen, aber ich zwinge dich zur Schule zu gehen. Nachher wirst du es mir danken. Mhm. Ich zwinge dich, eine Versicherung zu haben, weil wenn du mal ins Krankenhaus musst, wirst du und so weiter. Und ich glaube, man muss sich einfach, also und ich will auch nicht sagen, dass das Modell entscheide für dich selber immer zu einem positiven Ergebnis führt, weil das tut's nicht.
Mhm.
Du wirst auch sehr viele Momente haben, wo Leute dumme Entscheidungen treffen, immer wieder und nicht daraus lernen, einfach nur quasi beschissenes Leben da haben. Mhm. Aber was ihnen bleibt, ist halt, ich habe selber für mich so entschieden.
Mhm.
Und ich glaube, wir haben halt in unserem aktuellen politischen und kulturellen Konsens eben nicht diese, sozusagen, wir wollen das einfach nicht wahrhaben, dass es diesen Trade geben kann. Und wir wollen lieber sagen, aktuell, wir gehen kollektiv quasi in Anführungszeichen knalls einmal, weil wir es nicht hinkriegen. Mhm. Anstatt zu sagen, jeder für sich.
Ja, ich glaube, ich hätte da nur 2 Takes zu, weil ich würde da total, ich finde das total plausibel. Ich glaube, ich würde für meine, also damit ich da total mitgehen könnte, müsstest du für mich Kinder quasi rausnehmen, so ein bisschen. Weil da, finde ich, ist dieser Faktor mit, naja, die kann das wirklich nicht selber entscheiden, sondern das entscheiden die Eltern eben für sie.
Ja,
so, aber ab einem Zeitpunkt, wenn wir jetzt irgendeinen Zeitpunkt definieren würden, wenn man sagt, irgendwie ab 16, ab 18 oder sonst irgendwas, dann, oder ab 14, whatever, ab dann können sie ihre eigenen Entscheidungen treffen sozusagen und ab dann sind sie selber für ihr Schicksal verantwortlich so ein bisschen. Das fände ich, glaube ich, dann fein, dass man dann diese Freiheiten mehr einräumt, aber bis zu einem gewissen Punkt würde ich sie gerne auffangen sozusagen, weil sie eben nichts für ihr Elternhaus quasi können. Und ich finde, für dieses System, damit ich ja mitgehen könnte, müssten halt immer die Angebote da sein sozusagen. Weil es wäre in diesem, also es würde für mich nicht funktionieren, wenn jetzt aber dann jemand sagt, ich will aber gerne das und das machen, und dann heißt es, ja gut, aber das haben wir hier nicht vorgesehen sozusagen. Also du müsstest den Menschen quasi auch die Möglichkeit geben, freie Entscheidungen zu treffen. Weil wenn sie sich nicht frei entscheiden können, weil, sag ich mal, sie gar nicht genug Geld haben, irgendwie um XY zu machen. Also ja gut, das ist jetzt ein blödes Beispiel, da könnte man sagen, dann brauchst du halt einen anderen Job, du hast die freie Entscheidung, dir einen anderen Job zu suchen und so weiter. Aber ich dachte gerade, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, es gibt Beispiele, wo man sagt, ja, du hast doch alle Möglichkeiten, aber da hattest du gar nicht die Möglichkeit, weil, ja, es ist dann immer, ich glaube, am Ende kommst du
die zwei Sachen, die funktionieren nicht, weil, also, in dem Modell, weil im Grunde genommen sagst du kannst, also, die Eltern sind halt nun mal für das Kind verantwortlich Und dann zu sagen, aber das Kind kann ja nichts für seine Eltern, deswegen muss man das Kind quasi vor den Eltern so ein bisschen schützen, ist so der erste fundamentale Eingriff, der halt, wo du sagst, aber das sind dann nicht mehr die Freiheit der Eltern, über ihre eigenen Kinder zu entscheiden, sondern das ist halt dann eben.
Absolut.
Und das ist halt.
Das genau, würde ich das immer ist, mitgehen, ja.
Ja, aber genau, das ist zum Beispiel auch der Punkt, wo man sagt, das ist ja auch schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, es gibt Grenzfälle, wo Eltern quasi, ne, also ich würde nicht sagen, mach das, es gibt da kein Schwarz-Weiß, es gibt auch so Abstufungen, es gibt auch Grenzfälle, wo man sagt, die Eltern sind nicht fähig, ne, und sollten, dürften, also das ist quasi verletzend, das ist nur schädigend für die Kinder. Aber in zum Beispiel Bereichen wie Bildung kannst du sagen, naja, wer weiß es am besten, lass die Eltern doch machen. Warum sollten
sie? Naja, aber wenn die Eltern sich zum Beispiel die Schule nicht leisten können, also nach dem Motto, das Kind hat jetzt quasi den Willen, ich will auf die Elite-Schule und ich könnte das auch, aber die Eltern können sich das nicht leisten.
Ja.
Dann hat das Kind ja nicht alle Möglichkeiten gehabt, nicht die freie Entscheidung, weil die Eltern halt. Also dann sind die Eltern ja gar nicht die bösen, schlimmen Eltern, sondern sind die Eltern einfach, können das einfach nicht.
Aber das ist auch Teil des Games, ist halt eben, dass du quasi das Angebot gibt es in allen Bereichen, aber es ist halt nicht zum Preis von null.
Ja, aber für mich müsstest du da eben Kinder ausnehmen. Weil die können ja nicht das Geld verdienen. Also du kannst, die können ja gar nicht, die können das nicht in diesem System. Und das finde ich irgendwie unfair. Ja. Weil wenn, dann müssten die genauso die freie Wahl und die Chance haben wie alle anderen im Zweifel. Aber das haben sie nicht.
Nicht als Kinder, nee.
Genau.
Die müssen mit dem quasi klarkommen, was die Eltern denen mitgeben.
Richtig. Und da, finde ich, müsste dann eben jemand mit einsteigen sozusagen und das unterstützen sozusagen. Da müsste es in meinen, jetzt ne, ganz konkret, müsste es irgendwie Stipendien geben oder Möglichkeiten geben,
dass dann geben,
quasi Kindern trotzdem die freie Möglichkeit quasi haben im Zweifel.
Aber auch da, es gibt nicht unendlich Stipendien und auch nicht für jedes Kind und so weiter. Auch
ja,
da,
das also, müsste es dann geben für mich im System.
Und das ist halt das, was ich sage, und das ist halt, das ist genau das, der Punkt halt, wo du sagst, na, aber das ist doch unfair, das sollte es aber geben. Und wenn du das halt zu Ende denkst, dieses, das sollte es geben, bedeutet das im Umkehrschluss einfach nur, es muss quasi eine Art Versprechen oder eine Garantie geben für bestimmte Fälle, ne? So nach dem Motto, du bist halt begabt und fleißig oder eine Mischung aus beidem oder doch nur fleißig oder was auch immer. Mhm. Und deswegen wird dir ein Stipendium garantiert. Mhm. Und dann muss es einfach irgendwer bezahlen. Und das sind genau diese Momente, wo du sagst, okay, das geht halt zu einem gewissen Grad und irgendwann mal, wenn das Geld halt alle ist, dann kann es halt keiner mehr bezahlen. Das sind genau diese Punkte, die wir gerade reinlaufen. Wir wollen alle, dass alle Brücken haben. Ja, das ist auch gut. Ich will das ja auch, dass alle haben. Irgendwann kommst du auf den Punkt, wo du sagst, oh, wir können diese Brücken nicht mehr bezahlen. Jetzt haben wir ganz viele Brücken und jetzt können wir halt, und jetzt zerfallen sie halt alle. So. Und was man halt akzeptieren muss, ist halt, dass, glaube ich, das ist so schwer, das zu akzeptieren, weil es moralisch einfach anstrengend ist und einfach nicht, dass, wenn man es nicht will, weil es Ideal einfach ein anderes ist, dass eben nicht jeder alles haben kann und dass alles einen Preis hat und manche Dinge sind einfach so hoch bepreist, manchmal nur temporär, manchmal auf Dauer, dass es Menschen halt ausschließt aus bestimmten Möglichkeiten, so wie ich mir jetzt aktuell keinen Lamborghini kaufen kann. Das kann man sagen, ist doch nicht schlimm. Aber genau dieser Mechanismus greift dann auch bei anderen Themen wie Gesundheit, wie Bildung und so weiter und so fort. Und das ist halt das, was man nicht aushalten kann und aushalten möchte.
Ja, genau. Aber wie gesagt, ich finde, wir müssten, das würde nur in der perfekten Welt funktionieren, wo man sagt, alle haben die gleichen Voraussetzungen sozusagen.
Aber das funktioniert ja.
Richtig.
Deswegen die Annahme, funktioniert
das System für mich nicht.
Ja, und das andere funktioniert halt auch nicht. Das ist
naja,
halt das,
ich glaube,
Problem.
Man könnte halt einen Mittelweg finden. Man könnte ja sagen, also ich
temporär,
glaube,
ja,
ich weiß ich gar nicht. Also ich glaube, ein Land könnte sich gewisse Bereiche leisten, wo das ist, nur halt nicht zu viele, sozusagen. Also was spricht denn dagegen, zu sagen, also man muss es ja nicht immer ins Unendliche skalieren, sozusagen. Man muss ja nicht immer sagen, okay, die Menschheit lebt jetzt 1000 Jahre und es muss in 1000 Jahren noch genauso funktionieren wie jetzt. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, ein Land kann sich, keine Ahnung, jetzt sage ich mal 100 Jahre, ein System leisten, wo man dann sagt, keine Ahnung, Bildung ist irgendwie für alle da und ab 18 ist dann Darwin. So, ab 18 machen wir dann hier, geht raus, ihr könnt eure Entscheidung selber treffen. Wenn ihr verrecken wollt, verreckt ihr halt. Das ist mir als Land egal. Da könnte ich noch ein bisschen mitgehen. Da könnte ich sagen, ja gut, wir haben die jetzt alle gleich, ich will jetzt gar nicht so utopisch denken, aber wir haben die nicht alle gleich ausgebildet wie kleine Roboter, sondern die haben aber alle Wissen, was sind die Risiken, was sind die Chancen. Die haben theoretisch quasi alle Möglichkeiten. Jetzt geht's darum, bist du der Schnellste mit der Bewerbung? Dann kann da auch ein unfaires System in meinen Augen auf die warten. Aber ich finde, wir müssen sie auf ein unfaires System vorbereiten. Weil sonst haben wir halt das Problem, dass manche nicht diese faire Chance quasi hatten.
Ja. Das, was du beschreibst, funktioniert ja auch im Kern unter der Prämisse, dass du quasi in so einem Modell immer größer wirst als Gesamtheit. Also du musst quasi als Gesamtheit wachsen, damit du quasi Systeme am Laufen erhalten kannst, die in sich selbst quasi nicht, wie soll ich sagen, sich selbst tragen.
Aber ist es so unmöglich, sich selbst zu tragen, wenn du, sag ich mal, nur ein, zwei Aspekte sozusagen mit skalierst sozusagen? Weil jetzt habe ich das Gefühl, wir haben jetzt gerade 100 Baustellen, die so mitwachsen. Wenn wir die reduzieren auf 5, kaufen wir uns damit nicht 1000 Jahre?
Exakt, aber das ist genau das, was in den USA ja nicht funktioniert, weil du sagst, naja, wenn du das aber streichst, das ist doof.
Also, ja, aber deswegen bin ich ja gerade so radikal extra aus für meine Verhältnisse, dass ich sage, komm, ab 18 streicht da alles. So, dann können wir garantieren, dann können wir aber garantieren, dass wir uns diese 2-3 Blasen leisten können für die quasi Kinder und danach ruf Survival of the Fittest aus und damit können wir jetzt aber das System leisten. Das wäre jetzt so, da streiche ich jetzt alles gemeine, weil die Leute sind erwachsen, aber bei den Kindern nicht. Und das könnten wir, in meinen Augen könnte das funktionieren.
Ja, das würde auch wahrscheinlich sehr gut funktionieren, weil du plötzlich auf einmal super viele Bereiche dann auf einmal freigeben würdest und dort eben dann aufgeräumt wird automatisch.
Ja, aber das wäre jetzt so ein bisschen mein Kompromissbereich sozusagen, wo ich sagen würde, da könnte ich auch so ein bisschen mitgehen. Ich glaube, ich könnte das nicht mitgehen, wenn ich das mittragen müsste. Ich sage, okay, ich lasse da so Kinder ins Elend laufen, ohne dass die in meinen Augen eine Chance hatten. Ich verstehe aber auch den Gedanken von, naja, dann ist es halt nicht konsequent, dieses System sozusagen. Ne? Verstehe
ich. Ich glaube, mein Wunsch wäre eigentlich im Grunde genommen, dass man sich, wie du es auch gesagt hast, dass man sich ein paar Bereiche aussucht. Das müssen auch nicht so viele sein. Das können eine Handvoll Dinge sein, wo man sagt, okay, das ist es, das wollen wir halt finanzieren. Und dass man aber in vielen Bereichen auch sagt, hey, das lassen wir jetzt die Finger von. Ne? Mhm. Das lassen wir jetzt einfach mal bleiben. Und da setzen wir halt eben keine Preise mehr fest. Und einer der größten Bereiche, wo ich mir das wünschen würde, wäre das Thema Mindestlohn. Mhm. Das ist sowas, was übelst kontrovers ist, wenn ich das jetzt sage. Ich sage, Mindestlohn sollte man abschaffen. Ich sage, wie kotzt du, willst du den Leuten? Ja, aber das sind genauso Bereiche, wo man halt sagt, okay, ist es nötig? Wozu führt das? Was ist der zweite, dritte, was sind die Effekte auf zweiter, dritte Reihe und so weiter? Und oder im Immobilienmarkt, lass die Preise hochgehen. Hör auf mit der Bremse. Lass die Immobilien nicht gerade, ne? Lass die Leute bauen. Hör auf, ne? Also hör auf, den Markt quasi zu deckeln von oben und so weiter. Und es gibt so viele Bereiche, auch Infrastruktur. Hör auf mit diesen komischen Ausschreibungen, die nicht funktionieren. So, hör auf, da diese komischen Preiskämpfe künstlich zu erzeugen, die am Ende zu komplett absurden Ergebnissen führen. Und ich hätte gesagt, es gibt wahrscheinlich so 90% der Bereiche, wo du einfach sagen kannst, da wahrscheinlich niemand direkt darunter leiden, das ist einfach nur sinnvoll. Und dann kannst du dir 3, 4 aussuchen und kannst auch sagen, meinetwegen ist es Gesundheit und Bildung, ne, die zwei Kernthemen. Und der Rest ist halt free for all. Lass machen. Aber auch das ist, ich glaube, aktuell hast du eher das ist so ein bisschen, glaube ich, kulturell spüre ich das so, dass du eher die Tendenz hast zu sagen, oh, wenn was nicht funktioniert, lass mal mehr uns darauf fokussieren. Statt zu sagen, lass uns das einfach loslassen. Das ist so ein bisschen, also gegen die Intuition. So nach dem Motto, oh, der Immobilienmarkt dreht gerade ab, die Preise werden zu hoch. Dann statt zu sagen, komm, wir machen da weniger, wird versucht, lass uns dann noch ein bisschen deckeln und noch ein bisschen modellieren. Und ich glaube, das ist meine Kernkritik, die zu all diesen Dingen führt, über die wir am Ende des Tages streiten, egal ob in Deutschland oder Amerika oder sonst wo auf der Welt, wo du sagst, ey, wir wollen das nicht canceln, wir wollen das nicht streichen, wir wollen da den Leuten weiterhin helfen. Und die Frage am Ende des Tages bleibt, aber wie willst du es machen? Und ich würde sagen, lass viele Sachen einfach mal alleine laufen und es wird schon passen. So ein bisschen dieser pädagogische Gedanke, die Leute sind mündig, die werden es halt machen. Ne?
Ja, ich glaube, das Problem ist da so ein bisschen dieser Gewöhnungsfaktor auch einfach. Ne? Also das ist ja, was ich ja quasi gerade in Bildung, in Schule quasi dann auch so ein bisschen erlebe. Wem machst du dann nachher den Vorwurf sozusagen, wenn du als Staat jetzt quasi die letzten Jahrzehnte bewiesen hast, ich springe halt ein, wenn es Probleme gibt sozusagen, verstehe ich die Bevölkerung, wenn der Staat jetzt auf einmal sagen würde, das machen wir nicht mehr, verstehe ich sehr, dass man dann sagt, ja, nee, warum denn jetzt ich nicht mehr? Also wir haben es doch immer so gemacht, warum bin ich jetzt anders als die anderen? Das ist natürlich total hart, weil also im Prinzip ist es halt einfach random, welche Generation ist jetzt einfach erwischt. Dann kannst du natürlich argumentieren und sagen, ne, so, aber ich verstehe, dass man sich davor drückt, weil es einfach ein super fieser Schritt ist, sozusagen. Ne? Ja. Das ist das Problem. Hätten wir uns nie daran gewöhnt, sozusagen, dann würden wir ganz anders darüber sprechen, in einer gewissen Form.
Exakt, da wäre es gar keine Debatte. Da würde man sagen, klar. Ich glaube, was ich super spannend fand, ist, das ist nicht das erste Mal, dass das passiert in der Menschheitsgeschichte. Es gibt quasi so Zivilisationszyklen, die immer gleich liefen.
Und wie große Massen aussterben in der Tierwelt.
So ein bisschen. Und das Spannende ist, dass, also die letzten paar kannst du dir so ganz, ganz gut halt historisch noch anschauen. Das war so, da kannst du zum Beispiel sagen, the Dutch Empire war so eins dieser Beispiele. Das war so das niederländische Großreich quasi. Jetzt
so Kolonialismus, so der Anfang
genau,
quasi so ein
bisschen. Genau, okay. Genau. Mhm. Das hatte die gleichen so kulturellen, politischen, wirtschaftlichen Dynamiken erlebt. Großes Wachstum, ne? neue Länder erschlossen, Kolonien gegründet, Rohstoffe wachsen. Sehr viel Luxus sich gegönnt, Schulden gemacht. Irgendwann mal ist die Währung geht um die Ohren geknallt, alles brach zusammen und dann hat muss man quasi neu gestartet und hat dann als Niederlande weitergemacht in klein. So, und dann gab's noch, weiß ich nicht, meinetwegen das spanische Empire, ne? Also die Portugiesen damals. Dann
wahrscheinlich
hast
auch Römisches Reich und so wahrscheinlich auch.
Genau. Da hast du die Briten plötzlich und so weiter, die auf der ganzen Welt irgendwie Feiertage verbreitet haben. Also jedes Land hat dank den Briten ja einen Independence Day geführt. Und dann jetzt hast du gerade so die USA so als stellvertretend so mit der Leitwährung und so. Und es war immer das Thema Währung war immer mit zentrale Rolle, weil es halt immer dir ermöglicht hat zu sagen, ich leihe mir quasi Geld von anderen, die eine schwächere Währung haben, um jetzt quasi meinen eigenen Luxus zu finanzieren. Und am Ende killt die Gier halt alles und oft kannst du halt den Luxus mit Moral begründen und sagen, ich will doch nur, dass es den Kindern gut geht, ich will, dass es den Kranken gut geht und so weiter. Und das Spannende ist halt, dass es gibt dann verschiedene Wege, wie man damit umgeht am Ende. Und es kann entweder sein, dass man so einen Schnitt macht und sagt, okay, wir machen jetzt einfach einen Cut, so nach dem Motto, wir wollten jetzt nicht sparen. Das heißt, man zieht es so lange, bis man kann und meldet dann quasi insolvent und sagt, ich mache jetzt einen Cut. So, oder man sagt, das ist jetzt das, was jetzt gerade so ein bisschen die Strategie ist, eigentlich aller Länder dieser Welt, ist zu sagen, was wir jetzt einfach machen, ist, wir entschulden uns durch quasi die Entwertung des Geldes, indem wir einfach mehr Geld produzieren und das wird dann weniger wert, aber damit wird auch die Schuld quasi in Kaufkraft weniger wert.
Weniger Volumen quasi, ja.
Genau, und das kannst du halt so ein bisschen schleichender machen, das tut dann nicht so weh. Und das ist das, was wir jetzt Inflation einfach kennen. So, das funktioniert auch, das zieht sich ein bisschen länger, es ist halt nicht der Big Bam, sondern es ist einfach so ein bisschen schleichend. Und ich glaube, das ist einfach die Realität, auf die wir uns einstellen müssen. Und so wie wir die letzten Jahre immer gesagt haben, 2% Inflation ist normal, wird es irgendwie demnächst vielleicht 3 oder 4% und das ist das neue Normal. Und dann leben wir das so lange, bis an den Punkt, wo du merkst, okay, jetzt kostet das Brötchen einfach 10 Euro, das ist halt so. Und man gewöhnt sich irgendwie dran. Und ich glaube, dem muss man sich einfach bewusst sein, dass es halt auch die Variante gibt, wie man sagen kann, man kann eben quasi so ein bisschen das Ganze resetten, ohne dass es knallen muss. Aber die Konsequenz ist halt auch, dass man einfach sich bewusst machen muss, dass man einfach das Thema Geld einfach im Auge behalten muss und dass es halt eben sich bewegt und dass es nicht statisch ist und immer so bleibt, wie es mal war.
Mir ist noch eine letzte fiese Frage in den Kopf gekommen gerade, bei dem, was du das erzählt hast. Also vielleicht ist jetzt hier auch ganz schnell einfach entkräftet und ist gar nicht so eine fiese Frage. Weil ich jetzt gerade dachte, ne, Kolonialismus und so weiter, da war natürlich eben auch dann eben viel eine andere Zeit Sklaven. So, ne, nehmen wir das Thema Sklaven. So. Weil wenn man jetzt so argumentiert, könnte man ja sagen, naja, jeder hat ja die freie Wahl. Ich baue jetzt ein großes neues Sklavenimperium auf, das sind günstige Arbeitskräfte, ich mache das jetzt, weil dann haben wir kein Problem mehr, die hausen irgendwie zusammen in großen Hallen und das ist eigentlich so ein bisschen egal. Also ich frage mich gerade so ein bisschen, wenn wir quasi die Extremform des Alles ist frei quasi denken, akzeptieren wir dann auch, dass wir quasi Menschen sozusagen, also es wird so eine gewisse Amoralität so im Zweifel, weil die Frage ist, ich würde dann sagen, okay, wo setzen wir dann quasi die Grenze? Also verstehst du, was ich meine, warum ich auf den Gedanken komme? Also ne, wenn wir jetzt irgendwie über Dutch Empire und so weiter sprechen, können wir ja sagen, okay, da haben sich Leute bereichert aufgrund von Ausbeutung, so in einer gewissen Form. Ja. So. Und das ist dann um die Ohren geflogen. Jetzt könnte man ja sagen, ja, ist denen vielleicht nur um die Ohren geflogen, weil die auf einmal dann angefangen haben zu überlegen, ja, wie können wir eigentlich dafür sorgen, dass es diesen Menschen auch ganz okay geht? Weil wenn wir uns darauf beschränken, dass es nur uns Niederländern gut geht, das hätten wir vielleicht weiterhin am Laufen lassen können. Aber wir mussten uns leider auch um diese blöden anderen Menschen quasi kümmern. Und irgendwie komme ich gerade nicht aus diesem Gedankenspiel raus, dass ich sage, dass ich mir dann so denke, ja, okay, man kann ja dann da ganz viel mit argumentieren, dass man sagt, naja, okay, dann bestimme ich jetzt einfach so ein bisschen, also dann wenn die Nachfrage da ist, ist es kein Problem. Die Leute wollen das ja machen, also wenn es die Leute gibt, die das machen wollen im Zweifel, und daran bereichere ich mich jetzt. Und es im Prinzip kann ja jeder selbst frei entscheiden, aber so richtig frei entscheiden können sie im Zweifel nicht.
Frei entscheiden im Rahmen deiner Option. Das ist quasi immer die Realität, die du grundsätzlich hast. Und Im Grunde genommen, was das ist ja auch das ist ja die große quasi Metakritik an unserer heutigen Zeit, ist, dass wir quasi uns daran bereichern, dass es irgendwo anders auf der Welt gibt, gibt es halt Menschen, die halt bereit sind, Dinge zu tun, für die wir nicht bereit wären. Genau. Nämlich für einen Dollar am Tag in einer Fabrik T-Shirts zu nähen. Genau. Da würde ich sagen, ne, kein Bock, das mache ich nicht. Aber andere Menschen sind dafür bereit und dann sagen wir, hey cool, ihr 100 Menschen in Bangladesch in diesem Haus, macht mal so und so viel T-Shirts und dann machen die das. Und dann sagt man sich, hey, cooles T-Shirt, gefällt.
Genau, das nennen wir ja auch so ein bisschen modernes Sklaventum im Zweifel auch, ne?
Das könnte man so manche nennen. Menschen so, man genau. Nennen, ja. Und sagen sich dann, naja gut, aber guck mal, ich habe ja so einen Luxus, ich selber, ich möchte, dass diesen Luxus alle haben und ich möchte nicht, dass die Leute in Bangladesch so in so ärmlichen Verhältnis leben müssen, das ist ja unmoralisch. Das ist auf der einen Seite, können wir sagen, das ist sehr nobel und das sollte so sein. Und der bisher historisch einzige Weg, der funktioniert, dass quasi Menschen eben aus solchen Verhältnissen in bessere Verhältnisse kommen, ist halt eben die Möglichkeit zu haben, sich zu arbeiten, über Zeit was, also etwas also zu entwickeln, Fähigkeiten, Infrastruktur, Bildung auch über die Zeit. Und was halt nicht funktioniert, ist, dass du quasi mit einem Schnips quasi alle aufs gleiche Level bekommst. Klar. Sondern jeder hat halt seinen eigenen Skilltree quasi. Mhm. So jedes Land, jedes Individuum. Und was halt in manchen, also du hast halt so schöne AB-Tests zum Beispiel. Du hast halt zum Beispiel sowas wie Süd- und Nordkorea. Da kannst du sagen, wie entwickeln sich eigentlich zwei relativ, die haben ja im Krieg relativ ähnliche Bedingungen gehabt. Die waren ungefähr gleich advanced so. Und wie entwickelt man sich, nachdem wie, ob man eben Freiheit einschränkt oder eben halt nicht einschränkt? Das hat so ähnlich auch in Deutschland mit dem Osten und Westen, wo du einfach gesagt hast, so, auf der einen Seite hast du den Osten, wo du nicht mal das Land verlassen darfst und wo es halt ein Auto gibt, wenn du Glück hast, nämlich den Trabi, aber da gibt's halt, so, da hast du diese Freiheitsskala so auf Minimum geht. Und im Westen hast du relativ viel Freiheit, macht, was ihr wollt. Und jeder kann sogar da hingehen und gut Gastarbeiter sein und eben ganz viel Freiheit genießen, so. Und da hast du halt, jetzt eine Zeit lang und jetzt aber mittlerweile. Und da hast du halt auch so ein bisschen einfach so diese Parallelwelten, wo du einfach sagst, was passiert quasi mit in unterschiedlichen Modellen. Und das einzige Modell, wo man einfach merkt, so okay, das über Zeit führt das halt eben zu Wohlstand, ist halt, wenn du eben Freiheit lässt, aber auch gewisse Regeln trotzdem hast, die halt eben vermeiden, dass jemand sein, wie soll ich sagen, seine Stärke quasi so spielt, dass dann niemand anders wachsen lassen kann. Und das sind halt so was Sachen wie das Rechtssystem, gewisse grundsätzliche Regeln für den Handel und so weiter. Einfach ein grundsätzliches Verständnis von, was ist okay, was nicht okay, wie ist ein Gesetz und so. Das brauchst du halt schon. Das ist eine wichtige Komponente. Die fällt ja nicht komplett weg. Aber wenn es darum geht zu entscheiden, welchen Preis zahle ich für etwas wie Bildung zum Beispiel oder ne, welchen Preis zahle ich für meine Krankenversicherung, da sagst du nicht, das ist der richtige Preis für eine Wohnung in Berlin, sondern du sagst halt, klärt das unter euch. So, haltet euch an die Regeln, aber klärt das unter euch. Aber es gibt keine Regel, die sagt, das ist der richtige Preis. Und je mehr Regeln, desto höher der Preis. Also das ist so ein bisschen die Grundprämisse. Und deswegen, ich glaube, wenn wir uns alle wünschen, so nach dem Motto, dass alle Menschen auf der Welt irgendwie ein tolles Leben haben, dann müssen wir halt einfach akzeptieren, dass es einfach Zeit braucht und länger dauert für einige, an den Punkt zu kommen, wo man selber vielleicht schon steht, weil man das Glück hatte, auf die Schultern von Riesen geboren zu sein, die einen quasi so ein bisschen so einen Startschuss geben. Und das können die Eltern sein, aber es kann auch einfach das Land sein, in dem du geboren bist. Wenn du einfach in Deutschland geboren bist, hast du einfach einen Vorsprung gegenüber jemandem, der in, weiß nicht, in Bangladesch geboren wird, weil in Bangladesch gibt es eben Infrastruktur wie Schule und so weiter auf dem Level nicht. Und das kommt hoffentlich. Und dann gibt's das Upgrade auch für die Leute. So, das
hat nur nicht also ich habe ich einfach viel zu wenig Ahnung von, aber in meinem Kopf wäre jetzt gerade so ein bisschen, ob dann aber in dem System quasi verhindert wird, dass wir, also dass jetzt sage ich mal wir als die, die dann denen es besser geht, den anderen Ländern nicht die Möglichkeiten verbauen sozusagen, indem wir unsere Freiheit nutzen und spielen, verhindern wir nicht absichtlich, aber durch, also keine Ahnung, nimm dieses Stichwort, das ist ja immer Diskussion im Bio hier mit genmanipuliertem Saatgut sozusagen. Wo ich jetzt niemals der absolute Gegner von Game, auf gar keinen Fall, aber es gibt dann eben diese Abhängigkeit von manchen Konzernen und so weiter. Und dann ist eben das Saatgut in Afrika und dann ist immer das Argument, ne, dadurch verhinderst du im Zweifel, dass die sich emanzipieren, dass die diesen Fortschritt machen können, weil sie sich daran gebunden haben sozusagen. Und dann hast du deine Felder sozusagen verseucht mit diesem Saatgut, deine Pflanzen können nicht mehr wachsen und dann kommst du in diesem Land zur Welt und sagst, hey, ich habe doch die Möglichkeiten und dann heißt es, ja, nee, deine Vorväter haben es alle verkackt, weil wir haben die Erden vergiftet. Wir haben jetzt hier, wir haben quasi den Deal zugesagt, allen Atommüll zu uns einlagern. Deswegen ist unsere Welt jetzt verstrahlt, du hast Pech gehabt. Also ne, ich, diese Szenarien sehe ich gerade so ein bisschen. Klar, und klar. Dann ist halt immer, also genau, dann frage ich mich gerade, ob wir da in diesem System, wenn wir sagen, die Freiheiten spielen, wir wollen möglichst viele Freiheiten, ob wir nicht auch in diesem System am Ende in einer gewissen Unfreiheit landen, in vielen Stellen sozusagen. Weißt du, weil das klingt erstmal so cool.
Ja.
Und, aber auch das System kann ja dann dafür sorgen, wenn es halt fies gespielt wird, würde ich das nennen, dass dann doch nicht alle die Freiheiten haben, die wir aber eigentlich immer so groß schreiben und den Leuten gerne garantieren möchten, oder?
Ja, und faktisch gesehen, insbesondere Europa und USA spielen dieses Game absolut auch nicht fair.
Ja.
Seit Jahrzehnten nicht.
Absolut.
Weil wir genau das tun, was du auch gesagt hast. Wir sagen halt einfach anderen Ländern, wir wollen nicht, dass ihr das und das macht. So, und dann zahlen wir denen im Zweifel Geld. Dank USAID oder andere Institutionen, die Geld haben, sagen wir, hey, hier nehmt unser Geld. Oder wird, da wird jemand bestochen, damit er eben sagt, ja, ja, ihr kauft die Monsanto-Pflanzen ein und nicht, macht nicht euer eigenes Ding. So, das ist quasi, das ist so ein bisschen diese Schattenseite von dieser ganzen Entwicklungshilfe-Bubble, die oft quasi eine Art, ja, wenn man es ganz böse sagen will, quasi einfach ein Instrument ist, um halt eben bestimmte Entwicklungen auch nicht zuzulassen. Sondern eben zu sagen, wir verhindern sie bewusst, um unseren eigenen Benefit zu garantieren. Und das funktioniert auch auf Unternehmensseite. Es gibt auch Unternehmen, die hingehen und sagen, hier, wir gehen in irgendein Land in Afrika und bestechen die Regierung, damit wir eben dort Geschäfte machen können. Es gibt die ganzen Nestle-Skandale, wo sie einfach gesagt haben, wir kaufen irgendwelche Brunnen auf und
Subscheiß,
so weiter. Ne? Und so, also das Die Freiheit führt halt auch dazu, dass Leute sie schamlos ausnutzen. Sowohl, also alle Akteure, die du dir vorstellen kannst, Individuen, Unternehmen, Staaten. Mhm. Und da braucht es, so wie quasi auf jeder Ebene, quasi irgendeine Instanz, die sagt, hey, das ist aber nicht cool. Und auf Staatenebene ist es so, entweder hast du das Pech, die verbünden sich und machen gemeinsame Sache. Mhm. Oder du hast halt eben Staaten, die sagen, hey, das finden wir nicht cool, was ihr da macht. So, wie man zum Beispiel sagt, keine Ahnung, wenn jetzt die ganze Welt sagt, ich will nicht, liebes Frankreich, dass du Atomwaffen hast, hör bitte auf damit, dann werden die vielleicht sich beugen und keine Atomwaffen machen. Und so. Also du brauchst halt immer noch eine Art Kontrollinstanz. Also,
die dann doch irgendwie die Freiheiten so ein bisschen einschränken kann.
Immer, genau. Es muss immer irgendwelche Regeln geben, auch so beim Handeln. Ne? Sagen, es gibt halt globale Handelsregeln. So, das kann nicht jeder einfach machen, was er will. So. Und da gibt es auch Zölle und so weiter. Also es gibt viele Regeln, die auch Sinn ergeben, die halt gucken, dass eben böse Akteure halt nicht irgendwie alle anderen ausnutzen. Aber die Antwort ist halt nie, es gibt den einen Akteur, der alle kontrolliert. Weil das ist einfach unmöglich. Und am Ende hast du das Risiko, dass der eine Akteur der Böse wird und dann hast du verkackt. Deswegen willst du halt keinen Diktator haben. Und das gleiche Prinzip gilt halt hier auch. Ne? Je mehr, je weniger Fläche du halt hast, um die halt durch Korruption quasi gecaptured werden muss, desto, also das Thema dezentral und zentral und bla. Also,
aber dann könnte man ja so ein bisschen sagen, dass wir dann vielleicht gar nicht so weit davon weg, weil es startete für mich so nach so einer krassen Utopie oder Dystopie, wie auch immer, wie man das, von welcher Blick man sehen möchte sozusagen, dieses ultimative Freiheitsdenken. Aber je mehr ich das jetzt weiter für mich so durchdenke, kommen wir dann am Ende ja vielleicht doch, also kommen wir gar nicht so weit weg von dem, was wir gerade quasi haben, bis auf ein paar Aspekte sozusagen. Also das war jetzt so für mich das Learning nochmal daraus von, naja, wir kommen in eine Welt, wo jeder den anderen umbringt zu seinem eigenen Vorteil sozusagen, weil ich habe ja alle Möglichkeiten, also jetzt übertrieben gesagt sozusagen, ne? Oder wir beuten aus und so weiter, hinzu, naja, irgendwie haben wir schon einen Regelkatalog, wir haben irgendwie demokratische Instanzen, wir einigen uns auf sowas im Zweifel wie Menschenrechte, wenn wir da Bock drauf haben und so weiter und so fort. Es geht eigentlich dabei immer nur eher um diese Ebene von, wie handle ich im Staat als Staat in so einer gewissen Form so und ja, okay, ich verstehe. Mhm, ja. Ich verstehe. Interessant. Ich muss dir eine Sache noch sagen. Achso.
Ja.
Oder willst du noch was dazu sagen? Ich wollte den Punkt dahinter machen.
Sag ruhig.
Ja, ich wollte eine Sache, die wollte ich hier unbedingt noch erzählen im Podcast, weil nach Japan macht es keinen Spaß mehr. Ich habe gestern 20 Larven mit einem Zahnstocher getötet. Max Pelzer, warum? Biolehrer. Ja. Pass auf. Wir haben Lebensmittelmotten, haben wir festgestellt. Mhm. Und das Verrückte ist, die sind hier bei uns in dem Schrank, in dem Vorratsschrank hier bei mir im Büro. Mhm. Und wir haben die immer so ein bisschen rumfliegen gesehen, dachten wir, okay, habe ich alle eingesaugt und so. Also ich habe die natürlich mit dem Glas alle rausgebracht. so. Und auf einmal stellen wir fest, irgendwie kommen die immer wieder. So.
Ja, ja.
Na, Chiara, alle Lebensmittel durchgeguckt, nichts drin, nichts gefunden. Ja. Also alles cool. So. Und dann gehe ich gestern hin in den Schrank und denke mir so, sind hier irgendwie so drei, das ist irgendwie ein bisschen viel. Und dann habe ich mir das genauer angeguckt, habe mir Taschenlampe geholt und habe festgestellt, die haben sich in dem Schrank ihre Nester quasi in die Löcher von dem, wo du die Regalbretter reinsteckst. Da waren einfach wie in so, wie Honigwaben. Da waren so manche schon so ganz zugesponnen. Da waren auch so Art,
crazy.
Also ich wusste nicht, ich habe keine Ahnung von Lebensmittelmotten, die haben wie so Art Spinnenfäden. Also da waren überall so leichte, so Seide-Dinger. Und dann waren die da in diesen fucking Löchern drin. So, und das in 4 von 10 Schränken quasi. Und du weißt nicht, in welchen Löchern die sind. Und das heißt, was machst du dann? So, weil du weißt ja nicht, weil das waren manche, waren schon quasi so hart versiegelt, dass du da quasi kaum reinkamst. Und manche waren erst so anfangs, da war so ein bisschen wie so Wollfaden, hat man quasi gesehen. Das heißt, ich hatte die schlimmste Aufgabe, die ich, also ich würde sagen, es war mit einer der schlimmsten Aufgaben, die ich in meinem Leben je hatte, weil ich hatte nicht so viele schlimme Aufgaben in meinem Leben scheinbar. Und musste dann mit so einem Zahnstocher quasi alle Löcher überprüfen. Das heißt, es war immer so rein und wenn du entweder hast du einen Widerstand gespürt und dann hast du so gerührt irgendwie und dann hast du quasi da so Matsche, die mit rauskommt. Ja. Und das musstest du bei in 4 Schränken 100 Löchern machen wahrscheinlich. Und es waren zum Glück nur 20. Ja. Aber das war richtig miese, fiese Brise. Ja. Alter Falter, war das räudig. Und da kam manchmal dann noch so das Köpfchen damit raus und so. Es war richtig fies und richtig ekelhaft. Und jetzt ist die Frage, ob wir den Schrank einfach verbrennen.
Na klar.
Aber, oh Gott, ey, also, das war sehr schlimm. Und jetzt müssen wir, glaube ich, diese ganzen, also ich glaube, jetzt werden wir da ordentlich Tabula Rasa bei diesen offenen Lebensmitteln quasi machen und jetzt mal ordentlich umstellen hin zu Gläsern und Verpackungen, weil sonst kriegt man das nicht in den Griff. Ich habe heute viel mit KI und Google gesprochen. Und aber können wir nicht vielleicht das? Nee, auch die Datteln. Aber auch Trockenfrüchte? Ja, auch das. Okay, dann gut, verbrennen wir doch den ganzen Schrank.
Das ist super schade. Es ist super schade.
Super Verschwendung, es ist super räudig. Und dieses Gefühl von, wie lange sind die da schon drin? In welchem Mehl haben die ihre Eier gelegt? Was habe ich da so mitgegessen? Das ist auch ein bisschen eklig dabei.
Das stimmt. Aber erst wenn man es weiß, ne? Wenn man es nicht weiß.
Ja, wirklich. Es ist doch scheißegal. So.
Man merkt es halt nicht. Das ist immer das Gute, wenn man nicht so einen Crunch hat plötzlich bei dem
Weizen. Ja.
Oh, das ist fies. Das ist fies. Aber gut, dass ihr das jetzt in den Griff bekommen habt mit Aufpieksen.
Ja.
Schön im Blick, ob ich hoffe für euch, wenn ihr zurückkommt aus Japan, dass es nicht wieder alles zugekleistert ist in den kleinen Löchern. Und so.
Ja,
ich dachte auch, sonst kommt ihr rein, sitzt so eine Motte, spielt Poker an eurem Tisch. So, was machst du hier? Ich dachte, ihr kommt erst in 2 Wochen wieder.
Das Witzige ist, die Motten spielen dann gegen die Silberfische gerade, weil seitdem wir den Wasserschaden hatten, ist Silberfische schon ein Thema. Ich glaube, ehrlicherweise sind vielen Wohnungen Thema, ist jetzt nicht so super schlimm. Ja. Aber ich muss schon so alle 2 Tage 2 Silberfischchen hier wegstaubsaugen. Ist auch ein bisschen räudig, aber da gewöhnt man sich irgendwann dran, weil die sind zwar auch fies, aber da hilft
man geht sich gut aus dem Weg, ne?
Ja, man geht sich aus dem Weg, genau, nachts. Man will halt nachts einfach nicht die Augen aufmachen so. Und die kann man halt wegstaubsaugen. Das Problem ist, diese Löcher konnte ich nicht leer staubsaugen. Also ich habe nicht diese Distanz und diese emotionale Distanz auch zu den Viechern. Sondern es ist einfach ein du gegen mich und ich habe diesen Spieß in der Hand. Und du bist jetzt Matsch. Und das ist einfach ich kann ja auch spinnen. Ich kann das nicht, also nicht, weil ich so ein Tierfreund bin. Ich will mich hier nicht falsch inszenieren. Aber ich könnte niemals so eine Spinne so zermatschen, weil dieses Gefühl, dass da matscht was oder knackt Chitin oder so. Deswegen, der Staubsauger und ich sind da gute Freunde. Aber es ist ein Problem. Es ist ein Problem.
Aber du hast es geschafft, du hast dich überwunden und du hast die Dinger schön gespießt wie Dracula damals.
Ja, ich habe auch nur wenig geschrien und gekreischt.
Aus Mitleid und aus
aus Männlichkeit. Männliche Testosterontränen.
Ich opfere dich jetzt unserem Tiergott. Mach das aber mit Ehre und.
Aber Bro, hast du noch die nächsten 3 Wochen was vor? Weil wir uns jetzt 3 Wochen nicht, also ich werde dir natürlich schreiben, aber.
Ich habe tatsächlich jetzt noch 3 Wochen Endspurt.
Jo.
Und wenn ihr zurückkommt, so Ende, was ist das, Ende Juli oder so? Anfang August habe ich dann quasi Urlaub. 2 Wochen.
Ah, genau. Du hast gesagt, du hast die 2 Wochen dann genau bis zur Standesamtlichen quasi, ne? Oder ist das quasi.
Ja,
ne?
Genau. Also quasi bis, also so der ersten 2 Wochen im August quasi habe ich dann frei. Das heißt, ich meine so 3 Wochen Vollgas, Arbeit, ja. Arbeit, Arbeit und alles Mögliche vorbereiten, was jetzt noch so ansteht. Und dann habe ich auch Urlaub, zum Glück. Kann es kaum erwarten. Ich merke schon langsam, ist man, boah, ist die Batterie alle.
Ja. Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, stellen Sie sich darauf ein, dass es wahrscheinlich eine 6-wöchige Sommerpause quasi gibt. Wenn wir uns zwischendurch melden, wenn wir Bock haben, kann das sein, aber eher wahrscheinlich in 6 Wochen.
Genau. Und dadurch, dass das jetzt niemand gehört hat, ist jetzt auch egal.
Korrekt. Ja. Nee. Judy.
Cool.
Let's Fats.
Let's Fats. Peace out.